So, jetzt aber. Ach ja. Ich habe gerade mein Unraid geupgradet. Ich bin ja immer noch nicht hundertprozentig schlüssig, ob das eine gute Idee war, den Kram zu verwenden. Ich habe es jahrelang ignoriert, weil ich mir immer dachte, so was weiß ich, nehme halt nicht richtiges Linux und mach die Sachen selbst. An sich finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man weniger selbst machen muss, weil ich habe keinen Bock, mich die ganze Zeit 24/7 um meine Infrastruktur daheim zu kümmern. Aber irgendwie wirkt das sehr, sehr gebastelt alles. Und auch als interessiert die das nicht wirklich, was damit gemacht wird. Also so ganz happy bin ich damit nicht. Auf der anderen Seite, ich weiß noch nicht, was es für sinnige Alternativen gibt für daheim, wenn man ein Webinterface haben will. Es gibt Cockpit, es gibt theoretisch noch Proxmox, wobei Proxmox für meinen Fall eher nichts ist. Will ja nichts großartig virtualisieren. Ansonsten. Gibt es heute Nachhilfestunde in Internet-Memes? Nee, weiß ich nicht, vielleicht. Kann ich noch nicht sagen. Mal gucken, was passiert. Also, ihr wisst ja, ich habe bloß 1,5 Stunden Zeit. Dass wir gucken, wir schwätzen jetzt ein bisschen, gucken uns ein bisschen Zeug an und dann ist gut für heute. Den Content haben wir die letzten Tage über gemacht. Plainlib wird. Das habe ich früher gemacht. Ich hatte früher einfach mir ein Ubuntu auf die Kiste hier oder ein Debian hier auf die Kiste geklatscht und gut ist. Und ich hatte ja vor einer Weile schon gesagt, okay, ich probiere mal Unraid aus, weil alle immer gesagt haben, Unraid wäre irgendwie so nice. Und ich fand es an sich vom Ansatz her nicht verkehrt. Aber so wirklich durchdacht ist es auch nicht. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt geupgradet, pass mal auf, ich habe geupgradet und jetzt hat auf einmal der USB-Pass-Through nicht mehr richtig funktioniert an die VMs. So, sah dann so aus. Warum denn nicht Cosse? Gut, der ist jetzt noch davor. Hier, guck mal, Unraid RC4. Das ist der Thread, heißt so. USB. So, hier, guck mal. Leute, die ein Upgrade gemacht haben, berichten darüber, dass nach dem Upgrade, by the way, Upgrade auf 6.11, was ich gemacht habe, genau das gleiche, dass ihr USB nicht mehr richtig funktioniert. So, man sollte eigentlich davon ausgehen, USB-Pass-Through, der nicht mehr ordentlich funktioniert in VMs, ist wirklich ein High-Priority-Thema. Aber anscheinend nicht. Das gab es bei 6.10 schon, das Problem, und bei 6.11 gibt es das weiter und es juckt keine Sau dort anscheinend. Ich meine, USB-Pass-Through ist ja so wo eines der essentiellsten Sachen, dass du VMs überhaupt gescheit verwenden kannst. So, und die Aussage von den Typen jetzt bei Unraid ist, ja, dann zumindest die Aussage von Unraid irgendwo ist, ja, dann benutzt doch, hier, guckt euch das an. Ja. Es gibt einen Add-on, wo man USB-Pass-Through umstellen kann, dass er, wenn es geht, das als Serial-Pass-Through. Warum ist ein fucking Community-Add-on die Erklärung für ein beschissen verbuggtes System? Was ist das? Also, wie kann ein Community-Add-on die Antwort sein darauf, dass ihr scheiß Kernel verbuggt ist bis zum Abkotzen? Das regt mich mega auf. Das ist die Antwort darauf. Die Antwort darauf: Nimm einen Community Add-on und schalt USB auf Serialen um. Da könnte ich mich aufregen. Alter, alles unfähige Kackspasten, Mann. Wie kann man so ein System, da wollen die auch noch Geld für haben? Regt mich ultra auf, ja. Was eine Antwort, Mann. Das stimmt. Cute Stream. Cute Stream und gleich wird übelst rumgeflamed, Leute. Massive. Ja, so sieht's aus. Lol. Okay. Danke übrigens für die Subs, Leute, hier. Pingo, Pengo und schlechtes WLAN. Besser Titel, ja. Top. Deutschland hast du nicht nur schlechtes WLAN, schlechtes Mobilfunk und schlechtes Internet. Das kannst du quasi. Man müsste mal das irgendwie zusammenfassen, Leute. Hat irgendwie einer gute Idee für so einen Sammelbegriff? Schlechtes WLAN, schlechtes Internet, schlechtes Mobilfunk. Was ist das? Schlechte. Was letzte Funk? Na, alles schlecht ist ja hier auch nicht. Schlecht Kommunikation, schlechte Infrastruktur, ja? Hast du schon was über die ARC-CPUs gelesen? Ja, das sind die neuen Intel-GPUs. Aber das war's auch. Für AV1 ist, wenn du encoden willst. Will nicht AV1 encoden, ich encode H264, reich dicke. Mit der nötigen Auflösung und Bandbreite, die man aber mittlerweile ja glücklicherweise auf YouTube hat. Ja, also die Sache ist halt die, es hat schon seine Vorteile an Raid versus ein nackiger Ubuntu-Server, für daheim wohlgemerkt, für daheim, ja. Manche Add-ons sind tatsächlich ganz nice, ja, zum Beispiel, dass du so eine Art Shop-Schedule-Frontend hast mit Web-Interface, ja, anstatt irgendwelche Cron-Jobs von Hand zu machen. Dass das ein Read-Only-System ist, dass dein USB-Stick nicht kaputt geht, dass du ein Web-Interface für zum VM-Anlegen hast, zum Container-Anlegen, zum Samba-Shares einrichten. An sich ist das schon ganz cool, aber es wirkt sehr. Also, als ist es denen, die das entwickeln, egal. Na, TrueNAS an sich weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Richtige ist. Ich hatte mal eine Weile FreeNAS. Und FreeNAS war ja ganz gut, wenn man ZFS verwenden will. Und man. Das Schlimme, wisst ihr, was das Schlimmste an FreeNAS ist, Leute? Das FreeNAS-Forum. Also es gibt zwei Foren, die. Wo ich jedem nur empfehlen kann, Abstand zu halten. Der vielleicht nicht so ganz gut klarkommt mit seinem Technikkrams und möchte um Hilfe fragen. So. Das ist einmal das deutsche FreeNAS-Forum und das Microcontroller-Forum. Nein, ich rede nicht von Reddit oder so. Die zwei, das heiße Forum ist auch kacke. Das Microcontroller-Forum, das FreeNAS-Forum und das deutschsprachige Arduino-Forum ist auch so ein Ding, wo ich mir immer denke, Alter, was für Vollspasten da rumrennen, das ist echt der Wahnsinn. Ah, Heise ist auch ätzend, ja, das stimmt, aber es gibt so ein paar Sachen. Und das Schlimme ist ja, wenn ja wenigstens die Antworten irgendwie, wenn es irgendwie eine gute, ja, wie soll ich sagen, so Wissensbase wäre, diese Foren, ist es nicht. In der Regel sind die Seiten, die Threads 20 Seiten lang, weil irgendjemand den Codeblock nicht richtig als Code formatiert hat oder irgendwie einer das nicht so geschrieben hat oder benannt hat, wie es einer gerne hätte. Also im Prinzip ist das eigentlich nur 20 Seiten lang, wie sagen sie da auf Englisch drum, Circle Jerk oder so? Circle Jerk? Also Kreiswichsen auf Deutsch quasi. 20 Seiten lang unproduktives Rumgelaber in den Foren. Das ist krass. Da ist Reddit tatsächlich zum größten Teil relativ gut. Das beste Subreddit, wenn man ein bisschen Gerante lesen will über Programmiersachen, müsst ihr auf dieses Subreddit gehen, Alter. Da ist auch. Also jetzt? Was letzte Lag? Nö. Sag mal. Ist Reddit kaputt? Oder ist die Google-Weiterleitung auf Reddit kaputt? Nee, Reddit ist kaputt. Reddit ist mal wieder broken. Reddit ist F. Guck. Guck mal, hui! Massive Speed, Alter. Massive Speed. Ja, Leute, guckt mal, YouTube geht instant auf. Das muss an Reddit liegen. Old Reddit, das ist eine gute Idee, da kann man immer mal gucken. Das ist das beste, das ist das beste Subreddit, wenn man sich ein bisschen über Programmierkram aufregen will. Das ist quasi nur abgeflame den ganzen Tag. Ja. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Nee, habe ich wie gesagt, ich habe was zu gelesen, aber ansonsten nichts weiter, ja. Was hältst du von KMM? Ich überlege gerade, habe ich da schon mal was von gehört? Sagt mir jetzt nichts. KMM. Mobile. Oder was? Ach, Kotlin Multiplattform for Cross-Platform Mobile Development. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Müll wie Maui. Plus für Java. Quasi das Maui der Java-Welt, was kein Mensch braucht. Weil, ja, das ist halt dumm. Das ist Maui. Oder? Die wollen mir doch damit sagen, die benutzen Native-Steuerelemente, oder? Dann ist da ist es schon wieder, dann sieht's wieder kacke aus überall. Also, was heißt kacke aus? Dann sieht's so auf einer Plattform gut auf und aus, gut aus. Nee, Schwachsinn, dann sieht es nicht auf beiden Plattformen gleich aus. UI ist zu 100% native. Ja, das ist ja auch das Problem, was Maui hat, dass dann die Apps unterschiedlich aussehen und du beim Programmieren quasi auf den kleinsten gemeinsamen Nennern zwischen Controls, zwischen Android und iOS angewiesen bist. Da geht was kaputt. Down Detector. Zeig mal. Oh. Oh, ja. Oh. Da ist wirklich was am Abkacken. Ja. Reddit. Bam. Zack. Reddit am Verrecken. Also das sagt mir nix. Das sagt mir nix. Aber das sieht auf den ersten Blick ein bisschen so aus wie Maui. Und von Maui bin ich, also von .NET Maui, da bin ich auch kein. Ich bin ein riesiger .NET-Fan, das wisst ihr aber von Maui überhaupt nicht. Da hat Avalonia den besten Ansatz. Oder halt, ganz im Ernst, wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich eine Mobile-App entwickeln müsste? Ganz im Ernst, auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen quälen müsste, aber ich glaube, ich müsste mich damit weniger quälen wie mit was anderem. Okay, Flutter vielleicht. Nee, ich würde irgendein JavaScript-Gedöns machen. Nicht unbedingt React Native, sondern, Dings hier, wie heißt's? Ionic oder sowas. Würde ich wahrscheinlich machen. Einfach JavaScript-Gedöns, fertig. JavaScript ist Lamas, fuck, was interessiert's? Für 99% der Apps ist es absolut schnell genug, eine Webseite. Das machen die schon großartig. Die meisten Apps sind übrigens auch einfach nur Webseiten, ja? Also. Wahrscheinlich sind 90% der Apps, die ihr, außer mal Games oder sowas, sind wahrscheinlich bei euch von den Apps einfach nur in Apps verpackte Webseiten. Du meinst eine Progressive Web App? Nee. Ich meine eine App im App Store, die unter der Haube eigentlich nur Browser bzw. Webtechnologie ist. So wie 90% der Apps heutzutage. Ich werde wohl ab Mai Tesla fahren. Nice, ich freue mich jetzt schon. Alles in... Ja, das... Mit Tesla geht das noch besser als mit meinem Fiat. Ja, Discord. Discord ist ein gutes Beispiel für... Wobei Discord... An Discord sieht man ja, dass es auch schnell funktioniert, ja. Discord macht es allerdings ziemlich high IQ. Discord macht, wenn du den... Also wenn du Discord auf dem Desktop installiert hast. Wenn ihr Discord im Browser verwendet, dann nur zur Hälfte. Nicht zur Hälfte, dann weniger. Die haben Native C-Module dabei, die sie da irgendwie reingehuckt haben in ihr Node.js-Gedöns. Aber Discord war wirklich clever. Das muss ich jetzt mal sagen. Also, die Discord-Leute waren wirklich schlau. Und die waren aus einem Grund schlau, dass die gesagt haben, wir machen eine Web-Anwendung. Das hat nämlich gerade, also jetzt, ich meine jetzt nicht allgemein, sondern wirklich genau in Bezug auf Discord. Das hat wirklich für die riesige Vorteile gebracht. Überlegt euch mal, das Ziel von Discord war, gut, ich weiß nicht, was sie intern in ihren Meetings gesagt haben, aber ich rate das jetzt einfach mal. Das Ziel von Discord war ja prinzipiell erstmal eine Cross-Plattform-Messaging-Voice-Chat-App-Kombination zu entwickeln. Cross-Plattform war wichtig. Die wollten, dass das läuft im Browser, auf Mobile, auf iOS, auf Android, auf Linux, Windows, alles. So. Und wisst ihr, warum die schlau waren, dass sie einen Browser genommen haben? Überlegt euch mal, wie abartig das gewesen wäre, das ganze Audio-Video-Zeug auf jeder Plattform neu zu implementieren, beziehungsweise über die Native APIs zu machen. Die hätten ja allen Ernstes dann für Linux, mal ganz davon abgesehen, sie müssten eh dafür sorgen, dass es im Browser läuft. Weil der Einstieg heutzutage ist zu 90% im Browser. Es gibt bestimmt Leute, die verwenden heute noch ausschließlich Discord im Browser. So. Und überlegt euch mal. Die hätten eine Webanwendung programmieren müssen. Was mit Native iOS APIs, was mit Native... Und da kommen sie nicht drumherum. Also... Ich habe ja gesagt, ich würde irgendwie sowas wie Ionic oder sowas nehmen, wenn ich eine Mobile-App machen will. Wenn du sowas Audio, Video und relativ tief ins System integriert und Sonderfälle abfangen willst wie Discord, ich glaube, dann wird es schwierig mit so einem Gedöns. Die hätten irgendwelche Native-Apps entwickeln müssen. Aber nein, die haben gesagt, wir nehmen einfach was Chrome-basiertes und benutzen alles das, was... Chrome schon fertig gebaut hat, was Audio-Video angeht. Und das ist eine Menge. Überlegt euch mal, die hätten X11-Zeug programmieren müssen unter Linux, Alter. Puls-Audio unter Linux, Kacke, Alter. Discord hätte dicht gemacht nach der zweiten Woche, als sie angefangen hätten, das zu programmieren. Wer zum Teufel will was für X programmieren oder was für Puls-Audio freiwillig? Wer ist so gestört? So, und die waren wirklich clever, dass sie das im Browser gemacht haben. Ja, die hätten ewig gebraucht, das wäre nicht rausgekommen. Und so haben sie eine Fliege mit einer Klappe erschlagen. Sie haben eine Webanwendung, sie haben Native, iOS, Android, Linux, Windows und Mac. Und alles auf Chrome-Basis. Ja. Die waren wirklich clever, was das angeht. Mit einem HBA? Warum? Warum sollte ich? Also, ich hatte in der alten Kiste, in dieser 4HE-Kiste, also die 4HE-Kiste, die man hier unten auf dem Boden legen sieht in meinem Track, da unten hier, die hat einen HBA, hier da, guck, einen SAS-Controller mit 12 Ports oder sowas dran gehabt. Nee. 5, 10? 10 Ports? Glaube, 10 Ports. Ein SUS-Controller. Ja, aber das habe ich ja mittlerweile abgeschafft, das Ding. Du hast sogar vor, einen kleinen Zwei-Achsen-Motor zu bauen? Für automatisches Laden. Okay, ich habe keine Ahnung, was du bauen willst. Kann ich mir nicht vorstellen. Willst du den Stecker automatisch rein und rausfahren oder was? Den Ladestecker willst du denn irgendwie ins Auto reinstecken lassen von der Seite automatisch mit Motor oder hä? Okay, Moment, das muss ich mir mal angucken. Oh, das sieht abenteuerlich aus, Leute. Was ist das? Sekunde, das sieht abenteuerlich aus. Das muss ich mir jetzt angucken.
A project I've been working on. It's a mechanism to plug in my car automatically whenever I arrive home and start the charging. So,
Warte mal, ich war ein bisschen lauter, dass ihr ordentlich was versteht.
Raspberry Pi 4 and
welcome was everyone. Zum? This is okay, was sehe ich da? Lass mal kurz gucken, bevor wir es. Ich muss das mal versuchen zu verstehen, bevor er mir das zeigt. So, der Typ hat Windows 11, das ist mir schon mal unsympathisch. So, das ist eine Lampe, wahrscheinlich, das ist eine Lampe. So, das hier ist ein Motor, der das hier nach vorne klappt gleich. Das ist so ein Ding, womit man auch Türen aufmachen kann. Das zieht hier zusammen und dann geht das, dann klappt das hier nach zur Seite. Zumindest würde ich das so einschätzen. Und das hier hinten ist Steuerungskram. Okay.
Project I've been working on, it's a mechanism to plug in my car automatically whenever I arrive home and start the charging. So at the heart of it, you've got a Raspberry Pi 4 and it's the brains for
everything. Oh, ist da eine Lampe? Ist das überhaupt eine Lampe?
This carriage, which is, runs on these two linear bearings, top and bottom, and they provide the freedom, left
da hättest right. Du Angst um den Lack? Nee, glaube ich, musste nicht. Der schiebt ja den Charger rüber und der Charger ist ja Plastik und vorne Gummi.
The lateral freedom and then got a linear actuator here that gives you
na gut mit genug Wumms
plug it in. If you go over to the business end you can
das,
see
das da vorne ist das Charger Kabel
a big servo here and that rotates the charging handle out when it's needed an ultrasonic distance sensor here so it doesn't hit the car,
Alter, six head
camera which takes pictures and provides it to a machine learning model a TensorFlow light model that runs on the Raspberry Pi
mit TensorFlow. Das heißt, auch noch Machine Learning Kram dabei. Und für was ist das Machine Learning jetzt genau? Das habe ich nicht gecheckt.
Sonic distance sensor here, so it doesn't hit the car, and then a camera.
Okay.
Which takes pictures and provides it to a machine learning model.
Okay, der nimmt Bilder von seinem Auto auf und lässt damit Machine Learning trainieren.
All the TensorFlow.
Aber warum?
And that's what determines you know, that's how it finds the reflector and charge port and all that.
Ah, das ist, dass er automatisch lernt, wie er... Na gut, man könnte... Das ist eigentlich ziemlich Sixhead. Wisst ihr warum? Das ist ziemlich clever. Das ist wirklich clever. Weil ansonsten müsste der ja immer an der gleichen Stelle parken. Und so hat sein Raspberry Pi gelernt, wie der Charging Port aussieht vom Auto. Und egal wie er parkt, kann das Ding sich automatisch andocken, weil er immer den Charging Port findet. Das ist schlau. Six-Head. Was schon 14-Head.
If you move over here to the board, we've got power supply, motor controllers, all taking commands from the Raspberry Pi, and then a geared motor.
Automatische Penetration, genau.
Outputs for an encoder, and I'm using an Arduino as an encoder, just because that's what I had later.
By the way, es ist meistens eine blöde Idee, ich sag jetzt mal, es ist meistens eine blöde Idee, mit dem Finger GPIO-Pins kurz zu schließen. Meistens macht das nichts, meistens passiert da nichts, meistens erwischst du auch nicht gerade irgendwie den 5-Volt-Pin und gehst auf einen GPIO-Input oder irgendwas, aber es ist in der Regel eine doofe Idee, mit dem Finger GPIO-Pins kurz zu schließen.
Arduino.
Das kann schon mal in die Hose gehen.
Just because that's what I had laying around. So, with all that out of the way.
Aber bringt das so viel? Stecker rein ist jetzt nicht so aufwendig. Naja, der Stecker rein, der muss ja an der richtigen Stelle angesetzt werden, je nachdem, wie tief er in die Garage gefahren ist. Also sprich, wenn er ein bisschen weiter vorne ist, dann wird es ja nicht passen. Der muss jetzt quasi automatisch erkennen, wo der Ladeport ist und dann mit diesem Klappmechanismus das einfädeln. Bin mal gespannt, wie das funktioniert.
And I'll walk you through the software so you can see it's booting up. It's first just taking a couple.
Warum er das nicht händisch macht? Ja gut. Das verstehe ich auch nicht. Weil es geht wahrscheinlich. Weil es cool ist, wenn du reinfährst in die Garage und auf einmal kommt so ein Greifarm und schiebt dir das Ladegerät rein.
To make sure that something is in the garage and then probably saw the light come on. That's just defaults to on so that if it's dark out, the camera can see the reflector there. So it's a fairly complex TensorFlow model that I'm running and it takes about 6 to 8 seconds
ich was
to run an inference on this Raspberry Pi 4.
Nee, der Greifarm zerkratzt nicht dein Auto. Er hat doch einen Ultraschallsensor dran, der den Abstand zum Auto misst, dass es das Auto nicht beschädigt.
Okay. So it's not a fast process, but it'll take a picture, it'll run that inference, and what it's looking for right now is a reflector. You can see it found one there with the score of 80%, so it's 80% confident. Go ahead and expand that for you. It's just gonna run it again to make
okay,
sure
das Ding macht ein Foto und dann guckt er, wo ist der, das heißt nicht Spiegel, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich glaube, das heißt auch Reflektor, oder? Halt so ein Ding, wo man im Dunkeln halt was besser sieht auch. Sowas, was man am Fahrrad auch hat. So, der sucht, wo der Reflektor ist. Das ist schlau. Sixhead.
At least this one that I trained is. Once it's sure that something is there, then it'll start translating left and right to center up on it. So that's what it's doing now.
Aber wie geht denn der Charger auf? Ist da nicht eine Klappe? Ist da nicht eine Klappe? Oder klappt die automatisch auf? Über die API, ja.
Now it's coming back.
Schlau.
Should be pretty close. Once it's happy with how it's centered here, it'll turn the light off. And then using the Tesla API through the Tesla app, it'll open the charge port. I don't have any actuator on the actual charging handle.
Oh.
It's all done through the internet, which is a weak spot of this design. But in a pinch, you know, I've got a second charger I can always just plug in. So.
What?
It feels like it's pretty
centered. Gachi bus? Gachi bus time?
It's extending out towards it.
Gleich geht's rein.
So now it's looking for this.
Wie er das trainiert hat, ich denke mal, der hat einfach ganz viele Fotos von seinem Auto durchlaufen lassen.
Blue Tesla Logo.
Gleich geht's
and
rein,
also
genau.
The Tesla Logo is actually much easier to pick out than a charge port, which looks, the charge port looks very different from different angles, and the logo always looks the same, so it was more accurate. That's what it's looking for. It just inches inward. You'd see it deploys the charging handle when it gets this close, and now it's just going to race back and forth.
Sieht das schon ein bisschen unanständig aus.
This needs a little tuning, so this part right here is actually a open loop. I'm not using the encoder. It works well enough. The only feedback it's getting for left and right is from the camera, and then it's just setting a speed and going for a certain amount of time. So could save a couple of, you know, misses here if I program to use the encoder and it knows exactly how far it's going. But
es dauert ein bisschen, aber das ist ja nicht wild. Gib ihm. Deck rein.
Alright, should be ready to party. So as it does this, it's actually, the charging handle is a little too flat. So imagine it's sticking in like this, and then the spring springs it up, right? And it's allowed to pivot downward. So as it pushes in, it pivots downward into it, the position it should be in. I experimented with a lot of things, and that's what worked best.
Das ist mal wirklich next level hier.
Plugged in. I have scheduled charging on. And then it'll wait. It'll use the Tesla API again to figure out when scheduled charging should be finished. It'll use the Tesla API to release the charging handle and then retract back to its parked position. And that's it.
Das ist ja geil. So, und Moment, der Tommy hat das geschickt. Und sowas willst du dir selbst bauen? Das stelle ich mir sehr aufwendig vor. Also da bist du bestimmt ein paar Wochen beschäftigt, bis das funktioniert. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Bastelprojekt. Ja, das musst du uns zeigen, unbedingt, wenn es fertig ist. Kennst du zufällig einen guten Cloud Storage Service mit Zero Knowledge Encryption und Sync Client? Die Frage ist halt auch, wie kannst du das überprüfen? Mega beispielsweise hat ja früher auch gesagt, sie können gar nicht sehen, was da eigentlich drauf ist. Keine Ahnung. Ich würde Cloud Storage nur verwenden, wenn ich selbst verschlüssle. Und nicht die das verschlüsseln. Was spricht denn dagegen, irgendeinen x-beliebigen Cloud-Service zu nehmen und selbst zu verschlüsseln? Ach so, weil du synken willst, das heißt, du bräuchtest dort irgendwas, was wieder encrypten, decrypten kann, das funkt, dann geht's auf Mobile schon mal nicht richtig. Ja, okay. Wahrscheinlich ist das Problem. Wahrscheinlich, weil die Bilder irgendwie zwischengespeichert werden bei irgendeinem CDN und da ist es halt langsam gerade. Na, ESX ist für daheim doch nix. Ich will hauptsächlich ein paar Container laufen lassen, eine VM. Ich will Samba-Shares über das Webinterface einrichten. ESX ist was, wenn du hauptsächlich VMs erstellen willst, will ich doch gar nicht. Ein Kotlin-Stream. Irgendwann, Leute. Irgendwann machen wir auch mal Java im Stream. Monka S. Meine Frage, wie wechselst du immer zwischen deinen Desktops, wenn du in einer VM arbeitest und dann auf Windows wechseln willst? Ganz einfach. Zeige ich dir schnell. Guck mal da. Da ist die VM. Hier, das ist das, was wir gestern gemacht haben. So. Also, ich drücke. Wir fangen anders an. Wir sind auf Windows. Die VM habe ich auf dem zweiten Desktop. Der dritte Desktop ist leer. Die VM ist auf dem zweiten Desktop. So, und es gibt in Windows ein eingebautes Shortcut. Das ist Control-Windows-Taste und dann mit den Pfeiltasten links und rechts die Desktops durchswitchen. Wahrscheinlich kann man das irgendwie in den Untiefen der Registry umstellen, keine Ahnung. Das ist aber Default. Das kannst du auch machen. Dr. Zombie, das funktioniert bei dir auf jeden Fall, weil das ist Windows Default. So, ich habe einfach mehrere Desktops und auf dem habe ich Linux. So, und jetzt ist die Sache folgendermaßen, wenn ich dorthin switche, auf den Desktop, dann ist easy, dann klicke ich rein und mache hier was und dann geht das. Wenn ich raus will, dann geht ja die Windows-Taste nicht. Guck, wenn ich Control-Windows-Pfeiltaste drücke, dann kommen irgendwelche Escape-Dinger in der Shell. Also, was muss ich vorher machen? Ich muss vorher drücken Control-Alt. Control-Alt geht nimmt den Fokus aus der VM und dann kann ich direkt nacheinander wieder die Windows-Taste verwenden. Und das, nachdem die Tasten direkt nebeneinander sind, geht das schnell. Guck, Control-Alt, Control-Windows und Pfeiltaste rein. Easy. Das kannst du auch machen. Das muss übrigens nicht VMware sein. Du kannst ja auch genauso gut VMware Player oder VirtualBox oder irgendwas nehmen. Du musst bloß dir die Tastenkombination merken für wie release ich den Fokus von der VM Und dann machst du die Windows-Standard-Taste. Tja, und wenn du in der VM drin bist, die Desktops durchswitchen halt so, wie das der jeweilige Desktop-Manager in der VM gerade mag. Oder Control Windows, um die VM zu escapen. Nee, ich glaube nicht, dass du das beides binden kannst. Dann geht wahrscheinlich das andere nicht mehr. Also was ich früher gemacht habe, ist, ich habe meine Maus verwendet, beziehungsweise die Scripting-Software von der Maus. Und dann habe ich quasi die Button-Presses simuliert. Aber ganz ehrlich, ich habe mich jetzt einfach dran gewöhnt. Ich drücke jetzt ganz schnell hintereinander Control-Alt, Control-Windows, zack. Ja, aber ich glaube, du kannst es nicht auf was legen, was schon benutzt ist, weil das kommt doch garantiert in die Quere. Ach, das geht, ja? Ja, dann ist Geschmackssache. Wenn das geht, guck mal, der Chat sagt, das geht. Der Chat hat aber sowas prinzipiell immer recht und leckt nie Critical Information. Warum unterschiedliche UI schlecht? Okay, das ist so ein bisschen was, wie man da so seine Vorlieben hat. Also, da muss ich jetzt mal versuchen, das zu erklären. Also, du kannst ja, wenn du UI-Frameworks entwickelst, du kannst ja prinzipiell zwei verschiedene Ansätze fahren. Entweder du machst so ein Meta-Framework, was die ganzen Steuerelemente der jeweiligen Plattform quasi abstrahiert. Also zum Beispiel, keine Ahnung, das Fenster, ja, unter Windows sieht das, unter Windows muss man das so machen, unter Mac sieht das anders aus, unter Linux sieht es nochmal anders aus, oder so eine Inputbox hier zum Beispiel, ja, oder der File-Dialog oder sowas in der Richtung, ja. Das sind ja quasi so Native-Steuerelemente. Oder hier diese Settings-Leiste da oben. So, das sieht unter Windows anders aus, als unter Mac aussieht, anders als unter Android aussieht, anders aus, als unter iOS aussieht. So, da gibt es den Ansatz, du machst so ein Meta-Framework, in dem du quasi sagst, ich mache das so, dass unter der Haube immer noch die Native-Steuerelemente verwendet werden, also die Sachen aus Windows und Mac und die Sachen aus Android und iOS, und mach das aber so, dass man es über eine Schnittstelle ansteuern kann. Unter der Haube verteilt das mein Framework so, dass die jeweilige Plattform richtig funktionieren, aber derjenige, der es programmiert, der muss halt nur eine Textbox machen, anstatt eine Textbox für jede Plattform zu programmieren. So, das ist insofern ganz nice, weil die Anwendung dann überall aussieht, wie als gehört sie eben auf die Plattform. Ja, das sind Steuerelemente von Windows unter Windows und Steuerelemente von Linux, Steuerelemente von Mac unter Mac und so weiter. Und trotzdem ist die Codebase relativ kompakt, weil du es ja nur einmal programmieren musst und ja, dein Framework macht das dann für die ganzen Plattformen. So, das ist an sich, könnte man denken, ganz cool, aber das hat natürlich auch seine Nachteile, nämlich du bist auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel, machen wir irgendwie mal Control-Panel oder irgendwas auf, ja, wenn jetzt diese komische Textbox unter Windows die Möglichkeit bietet, was zu kopieren und die unter Mac nicht, ja, was machst du dann? Baust du da eine Funktion ein? Machst du dann wieder eine Abfrage, ist es Windows? Verzichtest du auf die Funktion, weil es der kleinste gemeinsame Nenner eben nicht kann? Ich weiß nicht, ob KMM das nicht so macht. Hat sich zumindest so gelesen. Ja. Also was machst du dann? Das ist insofern ganz nice, aber Da fangen die Probleme dann schon an. Und du hast auch das Problem, dass die Anwendung nicht überall gleich aussieht. Das heißt, du musst dann trotzdem wieder an manchen Stellen so betriebssystemabhängige Optimierung machen, weil zum Beispiel ist halt unter Windows eventuell hardcoded um diese Textbox ein blauer Rand. Aber du willst keinen blauen Rand, weil dann dein Button nicht stimmt. Unter Android ist dann beispielsweise kein blauer Rand, deswegen musst du die ganzen Sachen wieder 2 Pixel nach links schieben. Also du musst dann im Endeffekt doch wieder, je nachdem wie gut das Framework gemacht ist, ein paar Optimierungen machen. Zumindest eins ist klar, die App sieht dann nicht überall gleich aus, was dann wieder zu Problemen führen kann, weil die unterschiedlichen Betriebssysteme haben ja auch unterschiedliche Bedien-Guidelines, ja. Beispielsweise unter Android ist es ganz beliebt, dass du hier unten diesen komischen Add-Knopf hast und hier oben irgendwie so einen Sidebar-Menü. Das hast du ja unter Windows standardmäßig gar nicht. Also das sind so die Probleme, die du hast, wenn du so einen Meta-Framework verwendest, sowas wie MAUI zum Beispiel. .NET MAUI. Die versuchen sowas zu machen. Das ist meiner Meinung nach eine blöde Idee. Ja, du hast den Vorteil, es sieht alles native aus, aber halt mit den Nachteilen der ganzen Plattform und dass du eben, dass es nie so aussieht, wie du es wirklich aussehen haben möchtest. So, der bessere Ansatz meiner Ansicht nach ist, man malt seine Controls selbst. Das sieht dann zwar nicht so richtig krass native aus, aber die Leute sind heutzutage eh an Webseiten gewöhnt. Also, du schockst heute keinen mehr, wenn eine Anwendung aussieht wie eine Webseite. Und wenn du was hast, was die Steuerelemente selbst malt, dann sieht die Anwendung halt unter allen Betriebssystemen ebenso aus, wie sie aussehen soll. Und du bist auch nicht drauf festgelegt, dass die einen können Rechtsklick Copy-Paste, die anderen nicht. Das ist dann halt einfach so. Deswegen finde ich es ganz gut, wie das beispielsweise Avalonia macht. Oder Flutter macht. Oder jedes gescheite UI-Framework macht. So. Ja. Also eins von beiden muss es ja sein letztendlich. Was KMM macht. Nee, es ist... Naja, gut. Also, ich scroll mal kurz runter. Dass ich noch finde, wo wir stehen geblieben sind. Also wenn die das nicht so machen, Alter, habe ich viel Text. Wenn die das nicht so machen, dann musst du für jede Plattform einzeln das UI machen. Und dann hast du ja wieder von so einem einheitlichen UI-Framework nichts, wenn du für jede Plattform das UI selbst machen musst. Da kannst du die gemeinsame Funktionalität vielleicht in irgendeine Library packen, aber musst jede Plattform wieder native das UI basteln und dann mit deiner Library irgendwie verknüpfen. Ja, das sieht dann vielleicht cool aus. Aber du musst dir Gedanken zu machen, dass die App auf jeder Plattform ständig so quasi nach den aktuellen Plattformrichtlinien ist und dass alles auch richtig funktioniert. Das heißt, du hast dann eine Native Android-App, eine Native iOS-App, eine Native Windows-App, eine Native Mac-App und tja. Native Linux-App in der Form. Schwer zu sagen, was da eigentlich Native ist. Und da hast du jetzt auch nicht so wirklich viel Arbeitserleichterung von, oder? Ja, dass es dann zu Native Code kombiniert, das leuchtet mir ein. Aber das ist halt ein ganz schöner Aufwand. Und genau aus diesem Grund würde ich irgendwie sowas wie Flutter oder eben Ionic, React Native oder irgendwie sowas verwenden heutzutage für übergreifende Mobile Apps. Sieht überall gleich aus, funktioniert überall gleich. Und du kannst mehr oder weniger alles mitmachen, was du für die meisten Apps brauchst. Aber das ist keine Native UI. Ist doch egal. Hauptsache lässt sich gescheit bedienen und die User benutzen das und geben Geld aus da drin. Ja, du kannst in Flutter verschiedene Views machen, das ist richtig. Aber Flutter zeichnet, soweit ich weiß, immer die Steuerelemente selbst. Das Einzige, was die haben, ist verschiedene Skins für die Steuerelemente. Das ist eine Verfeinerung von dem einen dieser zwei Fälle, die ich gesagt habe. Du kannst ja auch die selbst gezeichneten Steuerelemente etwas so skinnen, dass sie ähnlich der Native-Plattform aussehen. Ja, natürlich, dann gibt es immer so ein paar Dinger, die nicht so ganz passen. Aber das geht, ja. Und du hast trotzdem die Probleme nicht mit paar Pixel falsch und sowas. Da musst du immer aufstehen. Also ich stehe 7 Uhr oder 7 bis 7.30 Uhr auf, wenn ich Homeoffice mache. Wenn ich auf die Arbeit gehe, auch in dem Dreh. Also immer so. Früher bin ich 5.45 Uhr aufgestanden, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Ach ja, PWAs. Zum Thema PWAs, wenn ich jetzt gerade schon ein bisschen am Ranten über Apple und sowas bin, beziehungsweise, nee, fange ich jetzt mal an zu ranten über Apple. PWAs unter iOS sind einfach übelste Abfuck. Die sind nicht cute, auch wenn das heute cute Stream ist. PWAs unter iOS funktioniert die Hälfte nicht. Wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass die im Jahr 2022 funktionieren sollten. Aber das gibt's nicht. Wer es genau wissen will, geht auf Can I Use und lässt sich mal ein paar Sachen, hier mal paar PWA-Sachen oder sowas auflisten, wobei ich nicht weiß, wie das ist. Und da werdet ihr feststellen, tja, es geht einiges halt einfach unter Safari nicht. Und nachdem es unter iOS keinen anderen Browser gibt, außer Safari, ist es halt mit PWAs unter iOS nix. Hier, Safari iOS. Safari iOS hat halt bei vielem so ein paar Probleme, ja. Und manches geht in Safari, allerdings nur in Safari. Im Safari-Safari. Und nicht im Safari-Webview. Manches geht nur im Safari, wenn du es als Safari aufmachst. Aber ganz ehrlich, Apple hat keinerlei Interesse an PWAs. Das ist wirklich so, die haben wirklich das Mindeste nur implementiert. Natürlich ist das gewollt. Na, was heißt gewollt? Ja, es ist gewollt, aber ein bisschen unfähig sind sie wahrscheinlich auch. Du hoffst, dass eine EU-Regulierung kommt, dass Apple andere Browser zulassen muss. Ich glaube, bis die EU überhaupt verstanden hat, dass es unter iOS nur einen Browser gibt, da vergehen noch 20 Jahre. Weil dann kommt dann irgend so ein komischer Typ aus dem EU-Parlament und sagt, wie, ich hab doch Firefox bei mir auf dem iPhone. Es gibt doch Firefox auf dem iPhone, wo ist denn das Problem? Da gibt's schon Entwürfe, wirklich? Das wäre auf jeden Fall nice, wenn es einen richtigen Firefox unter iOS gibt. Oder auch vielleicht einen... Nee. Eigentlich nur ein Firefox, was anderes gibt's ja nicht. Es gibt ja außer Firefox nichts mehr. Es gibt im Endeffekt Chrome. Und... Oh, guck mal, neues Alpha 4 Games Video. Das können wir uns nachher angucken. Es gibt Chrome, beziehungsweise Plink. Plink heißt es ja, korrekterweise, Plink. Ist es unter macOS ein richtiger Firefox? Ja, ist es. Es gibt Plink, das ist quasi die Browser-Engine von Chrome. Es gibt Firefox, Gecko oder wie das heißt. Und es gibt WebKit, das ist Safari. Also eigentlich... Ja, gut, es wäre cool, wenn es Chrome und Firefox da unter iOS gäbe. Einen richtig echten Chrome und Firefox. Das wäre nice. Opera Gaming Browser ist Chrome. Oder unter iOS halt Safari. Ich finde, Teams ist tatsächlich ganz brauchbar irgendwie. Das stimmt, da hast du recht, da hast du komplett recht. Wenn du es mit TeamSpeak vergleichst, ist Discord lahm as fuck. Man muss aber mal TeamSpeak vergleichen, ich meine ernsthaft. Vergleicht mal das, also rein von der UI her und den Möglichkeiten mit dem da. Also, ich meine, da sind schon so 20 Jahre dazwischen, oder? Aber ja, natürlich, TeamSpeak ist um ein Vielfaches. Ja, TS5 ist mit Sicherheit auch langsamer, wenn ich mir das UI angucke. Garantiert. Das ist wahrscheinlich auch langsamer. Das ist unter der Haube wahrscheinlich auch nur ein Browser. Irgendein Webview oder so. Aber solange sie ihre Audiosachen native lassen, ist ja alles gut. Ja, aber das stimmt schon, Discord ist ein bisschen langsam, man darf aber nicht vergessen, erstens, Discord, wie gesagt, ist ein Browser und zweitens, Discord macht halt auch ganz schön viel im Hintergrund. Also beziehungsweise, was heißt, noch nicht mal im Hintergrund auch, wenn du da in 200 Channels bist, aber Discord kann halt auch ganz schön viel, hat ganz schön viele Funktionen. Und ich finde dafür, dass es eine Browser-Anwendung ist, die so viel kann, ist Discord tatsächlich wirklich erträglich. Discord ist, wenn es geöffnet ist, eigentlich relativ gut zu benutzen. Nee, Discord kannst du nicht selbst hosten, ne? Das einzig Doofe an Discord ist halt, dass die Startzeit relativ lahm ist, aber das geht auch, wenn du es mal gestartet hast und das alles schön gecached ist. Und ansonsten, dass es halt mal die üblichen Verdächtigen wieder gibt, von Channel nicht verfügbar, Server nicht verfügbar, Message kann gerade nicht verarbeitet werden und sonst was. Ja. Aber im Großen und Ganzen funktioniert Discord erstaunlich gut. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass Discord so diese Dominanz hat. Was ist eigentlich aus dem Discord Game Store oder so gewesen, was es mal gab? What happened to the Discord Store? Ah, Nitro Games ist wieder weg. Okay, alles klar. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, tschüss. Vielleicht gucken wir uns das wirklich irgendwann mal an. Teams auf Linux. Ich verwende Teams nur im Browser. Das funktioniert unter Linux genauso gut wie unter Windows. Native Client kann ich nichts zu sagen. Wobei der Native Client ja eigentlich auch nur ein verpackter Browser ist. Moin Sirius Max. Ich muss mal. Tauri ist dieses Electron, was den Native WebView verwendet. Nie angeguckt weiter. Port Audio, ist das irgendwas Apple-mäßiges? Na doch, gibt es ja. Naja, nee, gibt es eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich. Es gibt eigentlich kein gescheites plattformübergreifendes UI-Framework. Es gibt Flutter, das ist super für Mobile, allerdings auf dem Desktop, naja. Es gibt Qt, das ist auf dem Desktop ganz okay, aber Mobile, naja. Es gibt Maui, das ist immer crap. Und es gibt halt tatsächlich browserbasierter Kram. Das ist das Beste, was es aktuell gibt für wirklich echtes Cross-Plattform. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, deswegen war Discord ja auch so clever, zu sagen, wir fangen erst gar nicht an damit, sondern nehmen einfach einen Chrome und packen den als eigene Anwendung ein. Matrix, Dankeschön für den Sub. 20 Monate Massive Subscription hier. Nice. Im Backend ist Discord blazingly fast. Wie ist Discord etwa written in Rust? Ist das denn möglich überhaupt? Blazingly fast. Kann ja nur written in Rust sein. Aber ich habe noch nie gelesen, dass Discord backend-technisch written in Rust wäre. Vor allem, warum? Wollen die fünfmal länger brauchen für alle Features jetzt, weil sie es in Rust programmieren? Na gut, ich meine, man kann ja kritische Parts durchaus in Rust programmieren. Ja. Hast du an deinem Server eigentlich einen Monitor angeschlossen oder ein IPMI-Modul? Haha, weder noch! Meine alte Kiste hatte IPMI bzw. Management Interface. Ich habe einen. Nee, nicht Spider. Nee, Spider? So? So ein Teil habe ich mir gekauft. Bei eBay. Für irgendwie 35 Euro mal. Das ist quasi ein Remote KVM, also sprich, du schließt am Server USB und VGA oder Display an und hier machst du das Netzwerkkabel rein und dann kannst du über einen Browser das aufmachen und mittlerweile, nee, PKVM, wozu, man kann sich so ein Ding für Apple und Ei bei eBay kaufen und mittlerweile, das ist so geil, wir haben das, könnt ihr euch noch dran erinnern, wir haben das zusammen im Stream geupdatet, dass dieses Produkt ist, ohne Scheiß, glaube von 2003 oder so. Das Produkt ist uralt. PC Pro Recommendation, das ist uralt. Und es gab letztens erst noch ein Firmware-Update mit einem HTML5-Interface. Muss man sich mal vorstellen. Die supporten das Ding einfach seit irgendwie 20, irgendwie 18 Jahren oder so. Und es gibt immer noch Firmware-Updates. Da können sich manche Android-Handys mal was dran abschneiden. Schauen wir mal kurz, wann kam das denn raus? Wann wurde das released, das Ding? Ich meine, guckt euch mal diese Seite an, da siehst du schon. Steht da irgendein Datum drinne? Date oder so? Ja, nee. Da habe ich den ja schon länger, das ist ein neues Handbuch. Also ich hatte eine Firmware von sonst wann. 2008 oder so. Ja. Hier, 2000... Release Notes. Firmware Release Notes, Leute. 2013. 2008. Das ist wirklich uralt. Und letztens, nee, die kosten nicht viel auf eBay. Spider-Man. Oh! Oh! Monka S. Aktuell kosten die aber wirklich Monka einiges. Monka W. Okay, dann ist es keine gute Idee, die aktuell zu kaufen. Leute, ich habe die mega billig auf eBay bekommen. Meint du nicht ernsthaft, ich gebe 800 Euro dafür aus. Ha, das ist ja ein Schnapper. Das ist ja ein Schnapper. 843 Euro plus 271 Versand. Beendete Angebote. Wo macht man das? Ich kenne mich bei eBay nicht aus. Die haben mich nicht umsonst gebannt. Bei eBay Kleinanzeigen, nicht bei eBay. Wo macht man das? Links? Beendet? Aha, beendete Angebote. Exzellent. 149. Ja, da kommen wir schon eher in die Richtung. Naja, kann doch sein. Ich hab das für 30 Euro gekauft vor ein paar Jahren und jetzt kostet es halt 75. Ist halt alles teurer. Ja, so ein Teil habe ich da, wenn ich da mal wirklich dran muss, per Maus und Tastatur und Bildschirm. Dann mache ich es über dieses Teil. Ansonsten, ich kann auch einfach, das ist ja hinter mir, sonst kann ich auch einfach an meine Capture-Card ein HDMI-Kabel stöpseln. Aber wie weit hinterher bin ich eigentlich mit dem Chat? Okay. So, da ging es um das Video. Ist es schwer, KI zu entwickeln? Kommt drauf an, was man als KI definiert. Aber wenn du sowas wie TensorFlow meinst, das zu benutzen geht, aber sowas auf die Beine zu stellen, ja. Ja, da bist du auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt mit. Was ist denn mit meinem Unraid? Ich habe geupgradet auf 6.11 und seitdem kann ich USB-Geräte nicht mehr richtig durchreichen. Was ein unfähiger Haufen dort, ey. Ja, das kenne ich. Es gibt manche, aber das gab's für iOS nicht. Irgendwas war da ein Problem. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Hast du mal die neue Lightweight Thread API von Java gesehen? Nee. Ist das irgendwas? Schick mal einen Link. Ist das was zum Ketten? Wie speichere ich 200.000 Characters Text in Postgres? Einfach als Blob, fertig. Oder als JSON kannst du speichern. speicherst als JSON-Objekt, wenn du noch ein bisschen mehr dazu speichern willst. Ansonsten kannst du einfach als Text speichern. Weil ich das noch nie gemacht habe, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht der Richtige für, was Datenbanken angeht. Total angenehm, nice. Es ist ja heute auch Cute-Stream-Time. Hast du Zugriff auf File vielleicht? Ja, das ist natürlich die bessere Variante, ja. Das File speichern und nur den Pfad in die Datenbank schreiben. Aber du kannst auch, machst halt irgendeinen Blob und gut ist. Oder eben, wenn du noch ein bisschen mehr Informationen speicherst, also wenn es wirklich ein JSON-Objekt ist, dann guck dir mal den JSON-Support in Postgres an. Das ist ziemlich gut mittlerweile. Brian, dankeschön für den... Timeout. Keck. Aber mal 2,5 Punkte rausgehauen. Ist auch okay. Übrigens, du kannst mit Postgres Text indizieren, ohne den Text selbst in der Datenbank zu speichern. Das geht. Du kannst den Index aufbauen mit dem Text, aber den Text musst du nicht in der Datenbank speichern. Ist es frech, wenn Vodafone nur 480 Mbit statt 1000 liefert? Heute frisch getestet vom Kabelinternet. Vom WLAN? Na gut, vom WLAN kannst du das nicht testen. Du hast doch kein WLAN, was das schafft. Oder hast du es auch mal mit einem Kabel angeschlossen getestet? Ja, weil WLAN kannst du das nicht ausprobieren. So, ich muss mal mit dem Chat ein bisschen aufholen. Wie gesagt, so 7 Uhr rum. Wenn man schon mal bei seltsamen UI geht, hast du schon mal so Web-Swing. Ernsthaft, sowas gibt es? Swing an sich ist ja schon richtig, richtig. 5 Gigahertz, du meinst, nee. Nur weil dein WLAN 5 Gigahertz ist, heißt das nicht, dass du da Gigabit drüber kriegst. Du kannst in der Theorie über Wi-Fi 6 und sogar schon über Wi-Fi, was ist es? IEEE 802.11ax und IEEE 802.11.ac war das davor. Also ich glaube, du kannst es schon seit theoretisch Gigabit übertragen, aber in der Praxis funktioniert das natürlich nicht. Nie. Standards. Gucken wir mal. So. Was ist das für eine Seite? Ich habe erst gedacht China, aber es ist in der Schweiz. Also, hier. Seit AC kannst du theoretisch Gigabit übertragen. Und seit Wi-Fi 6 bzw. AX kannst du bis zu 10. Aber Leute, vergesst's. Das ist alles schöne Zahlen, aber in der Praxis können wir es einfach mal vergessen. Und wirklich den Speedtest zu machen über WLAN ist immer, ja, fragwürdig. Speedtest immer über Kabel. Und bei einem Gigabit-Anschluss muss man sich auch mal überlegen, wie aussagekräftig ist der Speedtest. Findet man überhaupt einen Server, der mal nebenbei Gigabit zu einem überträgt? Da müsste man eher einen Download-Test mal machen, per Kabel, und mehrere Verbindungen aufmachen, am besten noch zu mehreren Zielen, und das dann zusammenrechnen. Also WebSwing klingt ganz eklig, Java. Ich meine, wenn man... Applets! Monka S, ich dachte, über Java Applets sind wir hinaus.
Oh no, God!
Oh nee. Oh nee, please. Please. No, no. Please, no. Nee, 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 nee. Das, schrecklich. Aber bloß auf. Ich sag doch, selbst mit Wi-Fi 6 kannst du komplett knicken. Also WLAN testen ist nix. Internet-Speed-Test mit WLAN, wenn man wirklich wissen will, was maximal drüber geht, ist nix. Also ich würde empfehlen, Kabel anschließen. Und dann am besten auch mehrere Downloads starten zu unterschiedlichen Zielen und das am Ende zusammenrechnen. Dann hat man noch so den realistischsten Eindruck, ja. Ich möchte mich mal als Kacknoob outen. Was bedeutet eigentlich Native? In der Regel ist damit gemeint, dass man, also in dem Fall, wo wir über UI-Elemente geredet haben, ist gemeint, dass man die Sachen verwendet, die die jeweilige Plattform eben mitliefert. Also zum Beispiel, ein Native-Steuerelement unter Windows ist zum Beispiel der Datei-Öffnen-Dialog. Das ist der Windows-Native Datei öffnen Dialog. Unter Linux sieht er anders aus, unter Mac sieht er anders aus, unter Android sieht er anders aus, unter iOS sieht er anders aus. Aber jede Plattform hat eine Art Datei öffnen Dialog. Und das hier ist der Native Windows Datei öffnen Dialog. Das ist der, den Windows mitbringt. Es hält keinen davon ab, eine Anwendung zu bauen, die einen Datei öffnen Dialog selbst mitbringt, ja. Aber das ist der Native Windows Datei öffnen Dialog und wenn man den verwendet, dann verwendet man den Windows mitbringt. Oder das hier ist eine Native Windows Menüleiste. Und das hier ist höchstwahrscheinlich kein Native Windows Button, sondern irgendwas selbstgemaltes von Firefox. Ob das hier überhaupt ein Native Windows Fenster ist, wäre ich mir schon gar nicht mal so sicher. Hast du bei Kleinanzeigen eine DSGVO-Anfrage gemacht? Schon Antwort? Ach nee, habe ich gar nicht mal dran gedacht. Tatsächlich, ja. Das wollte ich machen. Das müsste ich wirklich mal machen, allein schon um die abzufacken. Und was bedeutet Cloud Native? Buzzword Bingo. Wo jeder was anderes drunter versteht. Mit dem KVM müsste es doch auch über den Raspberry Pi gehen, oder? Was? Was ist denn das? Kann man das aufmachen? Aten. VGA. Ja. Moment, nee. Verbindet ihren KVM-Switch mit den Grafik... Du brauchst noch einen KVM-Switch von denen. Das Ding hat kein Webinterface, wo du draufgehen kannst. Du brauchst wahrscheinlich noch einen 800€ KVM-Switch von denen, wo du es damit verbindest. Nee, das wird nicht funktionieren. So, ich habe den Chat geschafft. Nice. So, jetzt können wir uns mal Videos angucken. Da steht VGA und hat aber USB mit dran. Why? Naja, für Tastatur und Maus zu simulieren. Du willst ja nicht nur den Bildschirm übertragen, du willst ja auch Inputs machen können. Ja? Ich meine, ist schön, wenn du ins BIOS reinkommst, aber im BIOS was einstellen können wir noch besser. Aber dann ist es nicht nur VGA. Ja, das ist halt Anzeige. So, wir gucken. Was haben wir denn? 7 Things No Programmer Ever Wants to Hear. Das ist gut. Das gucken wir uns jetzt an. Habe ich doch bestimmt schon auf. Hier. Fireship. Beste Witz.
Software Engineer sucks. I was told I.
Da hat er recht.
It would be working in a fast-paced excitement.
Aber es macht trotzdem Bock. Das ist auch so ein Ding. Ja, es sackt, aber es macht trotzdem Bock. Gibt's noch mehr?
Being a software engineer sucks. I was told I would be working in a fast-paced, exciting environment, also, but in reality, I'm stuck in this cubicle building super complex stuff that nobody understands.
Chat mal eine Frage, wie ist das bei euch? Habt ihr Großraumbüros? Und wenn ihr Großraumbüros habt, habt ihr da wirklich komplett offen oder habt ihr dann auch angefangen, Trennwände reinzustellen? VNC? Aber VNC geht ja nicht. Wie willst du mit VNC ins BIOS kommen? Mit festen Trennwänden, okay. Also bei uns ist es so, wir haben früher mittelgroße Büros gehabt. Da saßen ein paar Leute drin, aber die waren nicht wirklich so voll. Da saßen dann 5 Leute oder so drin in einem Büro. Jetzt haben wir relativ große Büros, ja, also Großraumbüros. Nur, dass sich schon nach den ersten 1-2 Wochen die Leute so abgefuckt haben gegenseitig, weil die Leute telefoniert haben und der eine steht rum und labert und so, dass wir jetzt Trennwände haben. Also wir haben jetzt Trennwände zwischen den einzelnen Sitzreihen. Es sind keine Cubicles bei uns, aber es sind Trennwände zwischen den einzelnen Sitzreihen. Also man ist ins Großraumbüro gegangen, nur um festzustellen, Großraumbüro sackt, um dann wieder Fake-Trennwände einzuziehen. Richtig nice, geil. Und trotzdem ist es teilweise noch richtig nervig. Zumal Großraumbüros ja mittlerweile bei vielen schon wieder nicht mehr im Trend sind. Und da fangen wir jetzt mit an. Okay, also, Fireship, erzähl uns was.
Appreciates. If I had a time machine, I would do 2 things. One, I would tell Harambe to get away from that kid.
Ja, oh, Alter, Dicks out. For Harambe. Das ist auch schon wieder 5 Jahre her oder so.
The time machine, I would do 2 things. One, I would tell Harambe to get away from that kid.
Yeah.
And 2, I would go back to school to become a civil engineer so I could work outside building stuff everyone admires like bridges and skyscrapers. Unfortunately, I haven't figured out how to build a time machine in JavaScript yet. Now, I would never recommend anybody choose software engineering as a career, but if you do make bad life choices like me, you should be prepared for some really bad things to happen. Like every doctor eventually loses a patient, and every pilot eventually crashes a plane. Likewise, every software engineer will eventually face a merge conflict. And that's not even very...
Das stimmt, aber das ist nicht wirklich schlimm. Also meistens nicht. Ich sag mal, 95% der Merch-Konflikte sind nicht weiter wild.
Bad. In today's video, we'll look at 7 different devastating text messages that no developer ever wants to hear. Speaking of which, I finally started a Discord, so feel free to chat with me over there after this video. We've got some t-shirts and licenses to JetBrains software
Alter.
To give away over there. One of the biggest problems with software engineering is that...
Mittlerweile gibt's auch Fireship Sellout.
That you don't want your friends and family to find out what you do. The reason is you'll get messages like this from your uncle or old roommate asking if you want to build an app together. It will consist of a very dumb idea that's impossibly complex to execute, like Uber but for horses, or TikTok without the Chinese, with a $500 budget. Messages like this are so painful because software engineers are usually introverts who have a hard time saying no. What you'll want to do is respond and say, hey, that's an awesome idea. I would love to build it for you, but my rate is $300 an hour. What they'll likely do is come back with a counteroffer of $0 per hour, but 10% equity in the...
Also ganz ehrlich, Anfragen, ich habe irgendwie eine geile App-Idee, kannst du was für programmieren, kriege ich von meinen Bekannten, und ihr kennt mich, ja, ich habe nicht viele Bekannte, aber selbst da kriege ich selten. Das Einzige, was ich habe, ist Leute, die ich von der Arbeit kenne oder die ich auf der Arbeit irgendwann mal vielleicht kennengelernt habe, die jetzt nicht mehr bei uns arbeiten, aus dem Umfeld, ja, da tauscht man sich manchmal über irgendwelche coole neuen Ideen aus und manchmal haben wir auch schon so ein paar kleine Sachen gebastelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie mich einer anruft und sagt, übrigens Max, ich komme jetzt gleich vorbei, dann fixen wir die Pumpe im Garten und danach programmierst du mir mal bitte irgendwie die neueste App. Ja, das kommt eigentlich nicht vor. Also, was bei mir öfters der Fall ist, ist so nach dem Motto, hast du eine Idee, wenn ich auf meinem Tablet irgendwie den Store aufmache, dann sieht es ganz anders aus und solche Dinger. Und meine Standardantwort mittlerweile ist immer, habe ich keine Ahnung von. Gerade auch, wenn einer mit Windows ankommt. Also Windows-Sachen supporte ich prinzipiell nicht. Da habe ich ja schon bei meinen eigenen Sachen keine Ahnung davon. Und irgendwelche Tablet-Sachen. Es ist mittlerweile zunehmend Tablet-Dinger, was die Leute nicht checken, weil die Leute halt keinen Windows-Desktop-Rechner haben, sondern ein Tablet. Und das sage ich auch, habe ich keine Ahnung von. Ganz im Ernst, was weiß ich, warum bei der Store jetzt anders aussieht. Vielleicht wurde ihr Account gesperrt oder so. Kein Schimmer. Ich sage mittlerweile immer, habe ich keine Ahnung von. Das ist übrigens auch die beste Antwort, die man geben kann, weil dann ist Ruhe. Was sollen die da großartig erzählen? Wenn du sagst, Alter, geh mir weg mit dem Scheiß, habe ich keinen Bock drauf, erzählen sie dir weiter, wie schlimm das ist und dass du jetzt gucken musst. Wenn du sagst, ah nee, habe ich keine Ahnung von, kenne ich nicht, was sollen sie sagen? Sollen sie sagen, doch, du hast bestimmt Ahnung davon. Also, ja, Drucker und Scanner kriege ich ja nicht mal bei mir daheim gescheit hin.
Company, which will eventually be worth billions. That's pretty much checkmate.
Trust speaks for itself.
I would just recommend accepting the offer and building the app to get them to go away. Now, when you're not building apps for friends and family, you should be working on your own side projects. And in doing that, you'll likely use the cloud like AWS. One of the worst messages you can receive is a cloud billing alert like, hey, it's AWS. Your $25 budget has been exceeded by $2.3 million. Maybe you click the wrong button or accidentally
created an infinite... Ja, das kann dir in der Cloud tatsächlich passieren. Gerade wenn du Functions verwendest, die sich vielleicht untereinander aufrufen. Da gibt's einige Reports, dass Leute über Nacht aus Versehen 50.000 Euro und mehr oder 500.000 Euro Rechnungen produziert haben. Man muss aber sagen, dass die Cloud-Anbieter da meistens relativ kulant sind. Und das wurde schon öfters als nicht tatsächlich erlassen, wenn du das glaubhaft erzählen kannst, dass du nicht wirklich vorhattest, 500.000 Euro Rechnung zu fabrizieren. Aber trotzdem, da muss man wirklich aufpassen. Also ich glaube, es ist nirgends wie so einfach wie in der Cloud, einfach mal eine 500.000 auszugeben, die man nicht hat.
Not to panic. The easiest solution is to just stop using AWS and pretend nothing ever happened. If Jeff ever sends his guys after you, just tell them your account got hacked. That may or may not work, and if it doesn't, you can at least find comfort in knowing there are many other homeless people out there who simply forgot to turn off an EC2 instance. Another dreaded catastrophic thing a developer doesn't want to hear is that a production database has been dropped accidentally, along with all of your company's data that was worth billions of dollars. You just...
Tja, dann könnte man fragen, ja, habt ihr denn kein Backup gemacht?
Made the simple mistake of dropping prod instead of dev. When something like this happens, it's absolutely terrifying, but hopefully you have backups that are able to restore it back to its original state.
Backups, ist klar.
If not, now would be a good time to start looking for a new job. Dropping a database is incredibly easy and can be accomplished with a single line of code.
Ja, deswegen macht es ja auch keiner von Hand, der noch irgendwie bei Verstand ist.
Knowledge to fight back against the system.
Macht wirklich jemand irgend noch was von Hand an der irgendeiner Live-Datenbank mit, wir machen irgendwie eine Shell auf und setzen da von Hand SQL-Befehle drin ab? Das macht doch keiner mehr. Gut, vielleicht irgendwelche MySQL-PHP-Dinger. Ja, vielleicht ein Dump für einen Backup oder so, okay.
As this person did here, by weaponizing SQL injection against speed cameras. Dropping a database is bad, but at least it's over quickly. Many developers suffer a worse fate, like this guy who got a message from his boss, assigning him to a legacy AngularJS version 1 codebase.
Okay, das sind ganz viele schlimme Dinge auf einmal. Das erste ist AngularJS und das andere ist AngularJS V1. Wobei ja viele sagen, AngularJS V1 war das beste AngularJS. Ich kann da nicht viel dazu sagen, weil ich nie AngularJS verwendet habe. Aber was sagt ihr? Ist das so oder ist das nicht so? War Angular V1 das beste Angular? Also was ich jetzt gehört habe an Argumenten ist, dass Angular V1 genau das Richtige für die damalige Zeit war und irgendwie noch, ja, übersichtlich zu benutzen war. Und danach ist Angular quasi komplett neu geschrieben worden und total ausgeufert zu irgendeinem riesen Business Enterprise Framework. Genau, da war es noch AngularJS, heute ist es ja nur Angular noch. Ja. Ja, aber AngularJS gibt es ja dann gar nicht mehr. Die haben das ja irgendwie umgewurstet. Es wurde dann irgendwie eingestellt und dann ist es Angular geworden. 1.3, 1.3 ist ja quasi 1.
To Angular 14. Sadly, the previous developer died of old age and was the only one who had any idea how anything...
Also, ich glaube, ein Entwickler bei uns gestorben, weil er alt war und wir brauchen was von ihm, gab's noch nicht. Aber ich hab's euch letztens erzählt. Die haben einen Entwickler in der Rente angerufen, der Kobold-Zeug programmiert hat vor, frag mich nicht, 7 Jahren oder so.
His codebase worked. He knew exactly how to keep his job by creating an overly complex codebase without any comments or documentation, and now it's your turn to update it.
Fuck my life.
This job will take more skill and ingenuity than building a nuclear submarine, and when you finally finish the job in a few years, no one will even notice or care, because by that time it'll be time to migrate your legacy codebase into the hot new JavaScript framework of 2025. Speaking of which, something a web developer never wants to...
Naja, das aktuelle... Was ist denn das aktuelle trendy JavaScript-Framework? Ich würde sagen Quick, oder? Zumindest was ziemlich viel Hype aktuell hat. Chat, was ist das aktuell trendigste JavaScript-Framework? Also ich würde sagen Astro oder Quick. Wobei Astro ist ja eher ein Meta-Framework. Svelte schon out. Du kannst in JavaScript von ausgehen, wenn es älter ist als 1-2 Monate, ist es out. Flamethrower.js, ja, das ist das Fireship-Framework. Vue ist nicht mehr angesagt. Ich würde heute immer noch Apps in Vue machen und in Svelte machen, also keine Frage. Aber ich rede ja von der aktuellen Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Frontend ist irrelevant. So. Na gut, dass wir kein Frontend für YouTube brauchen, um es zu gucken. Astro. Ja, Bun ist kein Frontend. Bun ist in JavaScript, ist in TypeScript, JavaScript, Runtime für einen Server. Bun ist nicht. Also ich würde sagen, Quick oder Astro ist die aktuelle Frontend-Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Here is that a new, better JavaScript framework has been invented. When you learn a JavaScript framework, you join a tribe, and that means everything outside that tribe is dangerous and terrible. Now, normally, you can create an echo chamber to convince yourself that you're
trending
chosen
monthly. Okay, wir gucken mal. Muss die JavaScript-Entwickler fragen, warum die das so oft machen. Quick, Leute, quick ist es. Sag doch. Quick trendet. Quick. Unser RealDB. Leute, neuester Stack. Quick mit SurrealDB. Das ist dann der Quizur. Quizur Stack. Oder alternativ der Survik. Der Survik Stack. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Survik, das hört sich an wie irgendwie so eine Salbe, die du mit der du dich eincremst, wenn du Husten hast. Und was, ich hab Survik eingecremt. 5 Jahre Joberfahrung, ja. Das ist, da könnte man richtig Survik-Stack.
Framework is absolutely 100% the best in every use case. However, at some point, you may be convinced that a better framework does in fact exist.
Das hört sich wirklich fast an wie dieser Typ aus Norwegen, ja.
Day comes, you'll need to turn your back on your tribe and lose many friends in the process. And it's not exactly easy to make new friends when you're a software engineer.
Peter Aguilé gibt's nicht mehr. Ich habe das Passwort vergessen verloren für den LinkedIn-Account, Leute. Jetzt habe ich einen LinkedIn-Account, den die nicht gesperrt haben, ja? Und ich habe das Passwort nicht mehr für. Zurücksetzen, ich habe das mit einer Fake-Handynummer registriert. Keine Chance. Und der Google-Account, den ich als Mail verwendet habe, wurde wahrscheinlich auch gesperrt mittlerweile. Peter Aguilé der Zweite muss her. Hier. Agile Coach.
I can't sit here.
But one of the most annoying things that can happen to you is when a non-technical person, like a client or marketing expert, asks you to make one small change to an already finished.
Und was man nicht vergessen darf, wisst ihr was, was ich am allerliebsten hab? Wenn die dann sagen, Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch nur so was ganz Kleines. Das kann doch jetzt nicht so ein großer Akt sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Die haben keine Ahnung, was da teilweise hinten dran hängt. Aber das kann doch nicht so schwer sein.
Product. Like, let's just move this nav bar from the top over to the side here. It should be an easy change for you to make.
Ja,
you
don't not want to Genau das.
Look like a 10x developer.
So kann doch nicht so schwierig sein.
It takes
like
20 hours and modifications in 100 different HTML and CSS files. Then as soon as you commit your work, that same person will come back and say, you know what, I think I liked it better the first way. Let's go ahead and change it back. It's no secret that the most important skill of a software engineer
Google.
Is being able to Google things effectively.
Correct.
That means one of the worst things that can happen to you is running into a problem that nobody else has already solved for you. It's painful enough when zero results come back on Google with your error message, but an even worse thing can happen. You might search an error and get a single result on an obscure forum from 10 years ago and find some dude going through the exact same problem as you. As you scroll down,
yeah.
Hoping for a...
Ich predikte mal, was jetzt kommt. Der Typ hat gesagt, ah, okay, ich habe das Problem gelöst, aber er schreibt nicht die Lösung drunter.
Well-documented and detailed solution.
Ja, ich wusste, genau das. Das geht mir auch mega auf den Keks. Das geht mir auch richtig auf den Sack. So nach dem Motto, never mind, it works now. Und dann ist es, ja, was hast du denn gemacht? Ja, genau das. Das kennt jeder.
You find that all your...
Oder aber, wenn du in einem deutschen Forum landest, ist jetzt erstmal 20 Seiten die Posts, keine Ahnung, der hat die Code-Formatierung nicht richtig gemacht, ohne Lösung.
Posted was fixed, all good now. And now you have to figure out the problem all by yourself. Being the Chad that you are, you get to work. And as soon as you're about to solve the problem, you get a notification that it's time for your daily stand-up meeting. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Da ist tatsächlich was dran, Können wir uns das sonst noch angucken? Wir haben nicht so viel Zeit, wir haben bloß eine Viertelstunde Zeit. Komm, Viertelstunde Zeit! Da könnten wir uns das Alpha 4 Games Halo Video angucken. Oder das hier. Was wollen wir uns angucken? Wie sie Titanfall auf der Xbox 360 zum Laufen gebracht haben oder... Halo Battle Royale Verriss wahrscheinlich von Alpha 4 Games. Okay, na, schauen wir mal. Ich habe schon lange kein Alt-F4 Game Video geguckt. Ich bestimmt schon, ja, ja gut, der macht ja auch nicht so oft Videos, zeig mal her. Wann waren das davor? Ja. Ja, kein Wunder, gibt ja auch kaum welche und es interessieren mich auch nicht alle, also insofern kann es schon sein. Okay. Ja.
Reden wir mal über Halo Infinite. Oder eher, reden wir mal über einen ganz bestimmten Modus von Halo Infinite. Denn auch wenn das Spiel an sich
okay.
mehr als genug bietet, worüber man sich mal auskotzen könnte und sollte, so ist dieser...
Also ich muss sagen, ich hab's mittlerweile aufgegeben, was Halo Infinite auch angeht. In den Singleplayer habe ich noch nicht reingeguckt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt gekauft habe. War der Multiplayer nicht Free-to-Play? Vielleicht habe ich sie nämlich gar nicht gekauft. Ich fand Halo Infinite am Anfang wirklich nice. Gerade weil ich schon relativ lang kein Halo mehr gespielt habe. Aber was mich wirklich genervt hat, ist erstens, dass sie super langsam waren, was Patches und Content angeht. Also richtig, richtig langsam. So nach dem Motto, ja eigentlich sollten schon irgendwie diese 3000 Sachen zu Release kommen, aber ach nee, eine Map reicht doch für ein halbes Jahr. Also das ist wirklich... Das ist ja noch fast noch weniger Content als Battlefield 2042. Das musst du erstmal schaffen. Fast. Und eine Sache, die mich persönlich wirklich richtig abgenervt hat, ist nicht, dass es Crossplay gibt. Da sage ich gar nichts dagegen. Crossplay wird bleiben und Crossplay ist irgendwo auch die Zukunft, weil durch Crossplay kannst du einfach sicherstellen, dass alle weiter spielen können, auch wenn irgendeine Plattform mal nicht mehr so angesagt ist, ja. Aber es war halt in Halo extrem. Normalerweise ist Aim Assist da und Aim Assist ist auch wichtig, weil sonst kannst du halt im Leben nicht mit Controller versus PC spielen. Das funktioniert nicht. Das ist alles in Ordnung, auch dass es Aim Assist gibt, aber der Aim Assist in Halo für Controller ist auf einem komplett anderen Level. Also sprich, du kannst selbst, wenn du der absolute Giga-Aim-Chat bist, nicht dieses permanent am Kopf sticky Getracke machen, was du mit einem Controller machen kannst. Das führt so weit, dass die ganzen Top-Ranked-Spieler in Halo Infinite alle mit dem Controller spielen. Die spielen alle mit dem Controller. Und da habe ich mir gedacht, nee. Da habe ich keinen Bock drauf.
Einen Modus schon lustig genug. Ich bin kein Fan von Halo Infinite. Weder war ich das beim Gameplay-Reveal damals, als ich mein Pre-Release-Video kurz nach der Beta machte, noch bin ich das jetzt. Womit ich die längste Zeit aber eindeutig in der Minderheit war, denn der Launch von Halo Infinite stellte sich als ein massiver Erfolg heraus.
Ja. Das ist am Anfang auch richtig gut gestartet. Mir hat es auch wirklich Bock gemacht, der Multiplayer beim Start, muss ich sagen, ja. Bis dann halt die ganzen anderen Dinger nicht passiert sind, die ich eben erzählt habe. Ansonsten ist das, also, man merkt dem schon immer noch an, dass es schon noch die Stärken hat. Zumindest, naja. Ich war nie großer Halo-Spieler, aber ich kann schon verstehen, dass die Leute beispielsweise Halo 3 so gefeiert haben oder nach keinen Teil mehr richtig gut fanden. Kann ich schon verstehen. Wobei ich sagen muss, im Kern fühlt sich das im Multiplayer immer noch an wie ein Halo-Multiplayer. Ja, diese auf der einen Seite träge Geschichte, aber auf der anderen Seite halt einfach, dass die, wenn du die Abläufe gut geplant hast, ja, dann passt das einfach. Was weiß ich, dreimal BR-Headshot da, dann machst du irgendwie einen Nahkampfangriff, dann hebst du irgendwie das Objective-Ding auf, haust den nächsten um, droppst irgendwie das runter. Das fühlt sich in Halo schon cool an. Also es gibt wirklich wenig aktuelle so Multiplayer-Spiele, wo ich sage, das fühlt sich vom Gegnerkillen so rewarding an und so impactvoll irgendwie, wie man das sagen kann, wie in Halo Infinite. Leider haben sie halt drumherum viel verkackt.
Spielten es, alle liebten es, alle lobten es und dann nicht mehr. Plötzlich war ich nicht mehr in der Minderheit. Die Spielerzahlen fielen schon innerhalb weniger Wochen stark herab.
Und wir dürfen nicht vergessen, Halo Infinite wurde von Battlefield 2042 angeführt als einer der Gründe, warum ihr Spiel so gefailt ist. Da ist eher die Frage, was der größere Fail?
YouTuber, die es am Anfang noch in den Himmel lobten, zogen ihr Lob langsam zurück. Es kam und kam kein neuer Content, keine Bugfixes, manche Features sind nun schon seit Release vollständig broken und spätestens.
Und man darf nicht vergessen, dass sie sau viel angekündigt haben, wie beispielsweise, dass du einen Map-Editor bekommst und sowas, was es bis heute, glaube ich, noch nicht gibt.
Ist News, was diesmal wieder alles verschoben werden musste, gibt es nicht mehr viel Positives über Infinite zu hören. Oder überhaupt irgendetwas.
Ich es ist still geworden, daran, das stimmt.
Wie viel Hoffnung die Community in den Release der zweiten Season im Mai setzte.
Mal ganz davon abgesehen, hätte ich das Video jetzt nicht zufällig entdeckt, ich hätte gar nicht mitbekommen, dass Halo Infinite einen Battle Royale Modus hatte. Hat wahrscheinlich, aber also habt ihr das mitbekommen? Ich wusste es gar nicht. Hatte, okay. Also ist mir neu.
Doch statt eines großen Updates, das die meisten Probleme behebt und Spieler in neuen Inhalten ertrinken lässt, bekam man ganze 2 Maps.
Ui.
Plus einer Reihe an neuer Spielmodi, die dann aber auch keiner spielen wollte. Doch war das natürlich nicht der einzige Versuch, mit dem man die Spielerzahlen und den guten Ruf von Infinite wiederherstellen wollte. Nee. Man hatte noch den Last Spartan Standing Modus in der Hinterhand. Er hat die halbe Laufzeit des Trailers eingenommen, der Blogpost zum Update stellte ihn in den Mittelpunkt. Das erste Event der Season bestand daraus, ihn in Kombination mit der neuen Big-Team-Karte wieder und wieder spielen zu müssen. Man könnte sagen, er stellte das Herzstück von Season 2 dar. Besonders mochte ich, wie sich 343 in ihrem Blogpost selbst interviewte und die Frage stellte, wie...
Das ist ja auch mal eine Six-Head-Taktik. So nach dem Motto, ja, wir können das jetzt nicht so offensichtlich schreiben, aber du kannst mir ja so tun, also ich schreibe die Fragen und dann beantworte ich die Fragen selbst in so einem Blogpost. Das ist natürlich Six-Head-Time, Alter.
Nach 20 Jahren und so vielen Modi in der Halo-Reihe.
After 20 years, one might wonder what mode Halo hasn't done to some extent in a... Ja, ja, Alter! Warum, wie sie sich abfeiern? Is it a challenge to come up with new experiences like this? Das ist so, wie wenn ich irgendwie ein Video machen würde und mich selbst fragen würden, Max, warum sind deine Videos eigentlich so geil? Ha, das kann ich dir erklären, kein Problem. Das ist ja mal eine Taktik, Alter.
Bitte auf so eine
Innovation. Übrigens, ich habe wieder Werbeanfragen bekommen heute für irgendwelche komischen Mobile Games. Ich glaube, demnächst muss ich mal wieder nicht in einer Wüste, noch nie in einer Wüste gewesen sein. Mal gucken, was es dann ist. Die Angebote aktuell, die sind wirklich, da kann man fast nicht Nein sagen. Die schmeißen mit Geld förmlich um sich.
Wie Idee gekommen ist.
Also, das muss ich jetzt mal kurz erzählen. Die Games sind ja meistens gar nicht so, so meins, ja. Aber sofern ich mich mit denen drauf einigen kann, dass ich einfach nur was vorlesen muss und es klar im Video ersichtlich ist, dass es nichts ist, was ich persönlich empfehle, habe ich damit auch kein Problem. Und ich habe mir bei Genshin richtig Mühe gegeben, oder? Müsst ihr schon zugeben. Du hattest einem Arbeitskollegen das, was hast du dem zugeschickt? Das Kirchen-SAP-Video? Du meinst, das Stellenangebote-Video oder was? Mit dem christlichen, was war das? Christliches JavaScript oder sowas? Ja, meine Güte, Alter. So, wir müssen das Video mal fertig gucken.
Die Antwort darauf lautete seltsamerweise nicht. Naja, war gar nicht so schwer. Ich hab gar nicht...
Was so gutes Genshin Placement wie bei Apo? Was, Apo Red hat auch ein Genshin Placement? Wundert mich nicht, jeder macht aktuell ein Genshin Placement.
Mit Battle Royale kombiniert und den Ring aus einem anderen Modus reused. Lustigerweise hat man weder Gun Game noch
Battle... Die Zone sieht schon übelst billig aus auch, ja?
...weil überhaupt erwähnen wollen und ich weiß auch wieso. Erstens, weil ein anderer Entwickler gerüchteweise nun schon seit Jahren an einem wirklichen Battle Royale Modus für Infinite arbeitet und man sich dementsprechend den Namen freihalten musste. So viel also zu dieser alten Aussage, die einzige BR in Halo wird die Battle Rifle sein, du wirst gut altern. Und zweitens, weil man sonst zugeben und damit leben müsste, den wohl schlechtesten Battle Royale Modus aller Zeiten verbrochen zu haben. Und das ist irrsinnig witzig. Aber bevor ich so eine Aussage tätigen kann, wie läuft eine Runde Last Button Standing denn überhaupt ab? Jeder Spieler startet mit
2. Ja, ich würde sagen, es ist ein ganz normaler Battle Royale. Du spawnst irgendwo auf der Map, du lootest irgendwelche Dinger und wer am Ende überlebt, hat gewonnen. Würde ich jetzt mal so raten, aber wahrscheinlich ist es nicht so einfach.
Eine Handvoll Leben. Für Kills bekommt man Punkte, mit diesen Punkten bekommt man Level-Ups und für diese Level-Ups bekommt man wiederum bessere Waffen. Kein Bock mehr auf die Sidekick und den Disruptor? Dann kill schnell jemanden
Moment.
Für den Mangler.
Okay, also es ist ein Battle Royale mit Respawn. Ich glaube, das gibt's in der Art und Weise, glaube ich, auch nicht so oft.
Und Disruptor. Zur AR, zur Kommando und anschließend...
Quasi so eine Art Battle Royale Gun Game.
Sind all deine Leben verbraucht, war's das. Das Ziel ist also klar. Du willst Kills machen, um an bessere Waffen ranzukommen, um dadurch deutlich bessere Chancen im Kampf zu haben. Gleichzeitig willst du aber auch nur so selten wie möglich sterben, um am Ende mit mehr als nur einem einzigen Leben dazustehen. Beziehungsweise dann überhaupt noch zu stehen. Und beide diese Interessen musst du nun irgendwie unter einen Hut bringen. Es spawnen Equipments auf der Map, gelegentlich kommen diese Droppods runter und nach ein paar Minuten kommt ein roter Kreis, der sich immer weiter schließt.
Ah ja, Battle Royale halt.
Die Spieler werden weniger, das Schlachtfeld kleiner und der Druck immer größer, bis irgendwann nur noch ein paar Spieler übrig sind, die dann aber immer noch nachspawnen können. Und nachdem ich mein letztes Leben durch einen Nahkampftrade verloren habe...
Ist das da unten der Ort, der Map?
Aber immer noch nah, immer
weiter da schließt. Aussichtspunkt, das ist der Callout quasi auf der Map. So groß sieht die Map jetzt gar nicht aus.
Die Spieler werden weniger.
Als dass man da super krasse kleiner, Call-out-Bezeichnung braucht. Größer, na doch, wobei die Maps sehen überall gleich kacke aus.
Die dann aber immer noch nachspawnen können. Und nachdem ich mein letztes Leben durch einen Nahkampf-Trade verloren habe, endet das spannende Finale der letzten beiden Überlebenden ebenfalls mit einem Nahkampf-Trade.
Das ist halt ein typischer Halo-Fight. Was aber für ein Battle Royale ziemlich pepega ist, wenn du dich selbst killst zu einem großen Anteil der Fights. In Halo ist das relativ normal. Also, ne, der Standard-Fight ist ja fast schon aufeinander zurennen, Schilde weghauen und Nahkampfangriff machen und dann, tja, sterben. Oder und wer hat jetzt gewonnen?
Ebenfalls mit einem Nahkampf-Trade, der dann aber so hart getradet wurde, dass der Drittplatzierte gewonnen hat.
What?
Weil das passieren sollte. Und weil Halo Infinite mit seinen regelmäßigen Nahkampf-Trades nicht gerade ein gutes Spiel für Modi mit Permadeath.
Hast du das Video letztens nicht schon geguckt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Haben wir das schon geguckt? Nee. Oder? Oder ist... Leute, ist mein Hirn jetzt komplett Boomer-Modus?
Gut, dass es Modi mit Permadeath hat. Das ist es im Grunde auch schon. Eine bekannte Formel, die man aber irgendwie auf die Karten, die man schon hatte, mit nur 12 Spielern anpassen musste. Schließlich.
Ach, das ist auch gar keine neue Map.
Modus reinfließt, ja, Arbeit bedeuten und das konnte man ja mal so gar nicht haben. Aber.
Ach doch, das ist eine neue Map, oder? Aber auf der auch alles andere gespielt wird.
Wie man das drehen oder wenden möchte.
Weil die Map sieht wirklich nicht so groß aus.
Ein Battle Royale. Nur halt ohne all den Kram, der Battle Royale so erfolgreich gemacht hat und ohne all den Kram, wegen dem man Halo spielen würde.
Vielleicht haben wir es auch schon geguckt, ich kann mich nicht dran erinnern.
Wieder zu einer Runde Last Button Standing, denn nun aber wirklich...
Ich kann mich echt nicht dran erinnern.
Das ist schon die viel unterhaltsamere Frage, finde ich. Denn ja, in der Tat geht es darum, zum Finale eine möglichst gute Waffe und möglichst viele Leben zu haben. Ich persönlich finde aber viele Leben deutlich sinnvoller als eine gute Waffe.
Ja,
wenn
klar.
Du eine gute Waffe hast,
am Ende gewinnt ja der Leben übrig hat.
Von hinten erschossen werden. Hättest du stattdessen aber 5 Leben, so hättest du auf 5 Chancen, deinen Sieg noch irgendwie zu brute-forcen. Und so habe ich schon in meiner ersten oder zweiten Runde einen Spot gefunden, bei dem ich in aller Ruhe abhängen kann, während sich der Rest der Lobby gegenseitig umbringt. Diese war zugegebenermaßen aber nicht sonderlich gut, weil zu weit außen und damit auch sofort außerhalb des Kreises. Das war blöd und außerdem sollte man solche ollen Exploiter wie ich einer bin sowieso nicht mit so einfachen Positionen belohnen. Also habe ich ganz schön eine bessere gefunden. Du springst hier in der Mitte der Map runter
und
hast gewonnen.
Und man stirbt nicht.
Niemand
okay.
wird dich hier unten bemerken. Es gab in all meinen Runden, glaube ich, so zwei...
Interessant, dass man da nicht stirbt. Da hat doch auch irgendeiner verschissen beim Map bauen, oder?
Die mich hier mal entdeckt haben, was sich dann aber auch wieder dadurch lösen ließ, gleich nochmal hier runter zu springen, um dann wirklich in Ruhe gelassen zu werden. Als Bonus, guck die Wand dabei an, denn das spart Bitrate im Video. Ja, das ist wichtig. Und zusätzlich kann niemand im Zuschauermodus erkennen, wo du stehst, weil...
Ah, Sixhead.
Ja, natürlich kannst du in diesem Battle Royale-Modus Leute vom Respawn beobachten, um zu sehen, wo sie sind. Alles andere wäre ja unfair.
Was? Okay, da fällt mir kein anderer Battle Royale ein, der das hat. Warum? Ja gut, ich kann mir vorstellen, warum. Weil wahrscheinlich das in Halo Hardcoded so drin ist.
Halt etwas am System ändern zu müssen.
Genau, und die hatten keinen Bock. Die hatten keinen Bock, das anzupassen. Genau, das wäre meine Vermutung gewesen.
Arbeit. Ich kann mir sogar denken, wie
Alter, ist das schlecht.
Also, irgendwann existiert hier unten bestimmt ein Death Trigger, weil halt Lavabecken. Dann dachte sich aber irgendjemand anders, dass es doch den Greifhaken gibt und man sich mit diesem noch retten könnte. Also wurde der Death Trigger etwas weiter runtergesetzt.
Und die Ecke blieb übrig.
Und dann hat niemand nachgeguckt, ob dieser kleine Vorsprung hier eine Kollision hat. Und nein, bevor irgendjemand fragt, es wurde bis heute nicht gefixt. Aber hey, ich habe noch 5 Leben übrig. Der letzte andere hat nur 0. Er hat 11 Kills, ich nur einen und... Okay, der Kreis kostet mir irgendwann auch ein Leben, ja... Aber dann habe ich immer noch 4. Und er nicht. Selbst wenn ich also waffentechnisch unterlegen bin, irgendwie beiße ich mich da schon durch. Alles, was ich brauche, ist ja nur ein Nahkampf-Trade. Und wie wir gesehen haben, sind Trades nicht gerade selten in diesem Spiel. Und mit diesen Gedanken werfe ich ihm eine Stagnate an den Hinterkopf und... Tada! Victory.
Easy win.
Natürlich habe ich auch mal auf legitime Art und Weise gewinnen können. Hier, ich greife jemanden an, dann rennt er aus dem Kreis raus und stirbt. Seht ihr, ich bin gut. Aber hier unten...
Alter, das wirkt alles sehr mit heißer Nadel und unüberlegt gestrickt, oder?
Es ist einfach so viel entspannter. Ich kann Chips essen.
Pepo Fettheim.
Oder Stargate gucken. Oder mich mit einem Freund darüber unterhalten, dass wir beide mittlerweile wieder angefangen haben, Bücher zu lesen.
Eigentlich würde es ja funktionieren, wenn ich sage, ey, liefert das Buch mal zu euch und dann bezahle ich bei der Abholung, aber dann zahle ich halt mit meinem Einkaufszentrum-Gutschein, wo ich was noch ein 40-Euro-Gutschein ist.
Wow. Nice win.
Diese Scheiße.
Ich hab nichts gemacht.
Ich hab nichts gemacht, ich liebe es. Wie man sieht, es läuft prima. Und ja, wie man gerade sehr schön erkennen konnte, stirbst du gegen Ende des Matches, hast aber noch Leben übrig, dann spawnst du einfach irgendwo um nirgendwo und nimmst sofort Schaden.
Moment. Man respawnt dann in der Zone oder was? Alter, wie unüberlegt ist, was haben die denn da zusammengestrickt?
Innerhalb vom Kreis zu spawnen wäre ja blöd.
Wie ist eigentlich die Halo-Serie? Wohl richtiger Bodensatz angeblich, die Halo-Serie. Was ich gelesen habe.
Na dran wär's, das stimmt. Dass dich außerhalb vom Kreis spawnen, damit du direkt weniger Schild hast, aber auch blöd wär, das hat wohl keiner bedacht.
Ja, dann sieht man halt, dass es keine so clevere Idee ist, einen Respawn Battle Royale zu machen.
Dich einmal.
Ja, das ist Azubi, bau mal ein Battle Royale.
In Windeseile, so schnell wie ich nur irgendwie konnte, zu dem letzten Safe Spot rennen, den es gab.
Geil, in dem Tunnel! Toll! Super, und jetzt kommst du nirgendwo hin.
Dieses Fitzelchen Land, meine letzte Hoffnung, mein sicherer Hafen und, wie ich noch lernen sollte, meine neue Heimat.
Na toll. Alter, wer hat sich...
Saß hier.
Wer hat sich das denn wieder ausgedacht, Mensch? Haben die irgendwie Mitarbeiter geschert mit DICE oder was ist da los?
Und saß hier... Und saß hier. Aus Sekunden wurden Minuten. Selbst die treuesten Zuschauer.
Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass die Zone weiter schrumpft. Oder aber sich halt bewegt oder so.
Wir verließen nach und nach die Lobby. Und es ging nur noch um uns beide. Und wie man hört, ich hockte hier unten und er dort oben. Nur ein paar Meter schlecht texturierter Metallschichten trennt mich von meinem Todfeind.
Sehe ich das richtig? Die Zone wird nicht mal kleiner und bewegt sich auch sonst nicht mehr? Also die haben quasi das Mindeste, was du einbauen musst am Ende von einem Battle Royale, gar nicht eingebaut, oder was? Alter, sind die unfähig.
Ah, und doch so
Wahnsinn.
Fern.
Warte, und die Zone wird die noch mal kleiner?
Scheinbar nicht.
Weil das...
Ha! So, geil! Jetzt ist er reingerannt und wurde gefestet, ey.
Dieses Kackspiel! Mensch, was für ein spannendes Chicken-Dinner. Natürlich könnte man jetzt auch einfach denken, dass es nur ein blöder Zufall war und der Kreis ganz sicher nur ganz versehentlich so gefallen ist oder irgendwie sowas, aber, was das angeht, der Ring kann auf genau 3 Positionen fallen.
Moment, was? Die Zone ist nicht mal zufällig? Oder zumindest irgendwie ein bisschen randomized. Weil 3 ist bei mir nicht random, das sind 33%. 3 Zonen? 3 Dinge? Okay, also, die Zone ist nicht richtig randomized und die Zone am Ende bewegt sich nicht mehr und wird nicht mehr kleiner. Also das ist ja auf einem Niveau ungefähr so, wie als ich meine erste Half-Life 1 Map mit 3 Containern gebaut habe.
Eine, bei der ich meinen regulären Sieg hatte. Okay. Eine genau in der Mitte der Map mit 2 Ebenen, bei der ein Typ unter mir hockt und nicht mehr wegkommt. Ich hier oben hocke und hier unendlich Plasmagranaten nachspawnen.
Ah, das ist auch tolle Posi. Raten, tolle Posi.
Und halt. Ey, guck mal hier.
Wow. Der Tunnel wieder.
Zweimal ineinander. Ja. Das heißt. Irgendjemand hat sich bewusst
Ach,
dazu entschieden,
Kacke.
Den Kreis genau so zu platzieren, dass diese kleine
Chat, es ist wirklich, mach mal Battle Royale, heute Mittag muss er fertig sein.
Übrig bleibt. und ich jedes Mal wirklich Runde für Runde hier unten hocken.
Mr. Mugiam, sag das nicht so laut. Sonst muss ich demnächst auch Battlefield Container platzieren.
Der Sieg vom Himmel fiel. Jedes andere Spiel hätte einen Ring, der nochmal ein wenig enger wird, bis nur noch einer reinpasst, oder ein Zeitlimit, oder irgendeine andere Mechanik, um einen Sieger zu erzwingen. Nur Infinite hat sowas nicht nötig. Bei Lava hocken, warten, Sieg. Hoffen, dass du nicht gekickt wirst, weil du AFK warst.
Da hat irgendein Typ gesagt, Leute, Battle Royale ist der Shit. Was machen wir denn jetzt? Wie lautet unsere Battle Royale Strategie? Und da haben sich irgendwie so ein paar arme Würstchen, die quasi nicht schnell genug flüchten konnten, hinsetzen müssen und ein Halo Battle Royale programmieren. Und genau so wirkt das auch. Irgendwas, was nicht ins Game passt, von Leuten, die keinen Bock drauf hatten, es zu entwickeln, irgendwie rausgekackt.
Ecke hocken, warten, Sieg. Es ist unglaublich.
Dagegen sieht der Battlefield 2042 Battle Royale Modus richtig pock aus. Ja, das ist richtig. Nicht vorhanden ist besser als das.
Am meisten mochte ich ja den Typen, der hier irgendwann runtergehopst ist, wie jeder andere auch, aber einfach weiterlief, sonst wäre ich gar nicht hier gewesen. Ich war echt so ein bisschen perplex, was da gerade passiert ist. Also habe ich mal ganz kurz in der Kinolobby nachgeguckt und wisst ihr was? Er konnte mich in der Panik gar nicht sehen, weil 343 auf die Idee kam, rote Outlines hinter einem roten Vorhang verstecken zu müssen.
Okay, da siehst du wirklich nix. Da siehst du wirklich nix.
Ja, das ist mein Fazit, glaube ich.
Stimmt, da ist wahrscheinlich sogar Hazard Zone besser, Leute. Das heißt schon was. Also wenn irgendwas besser ist als, wenn Hazard Zone besser ist als irgendwas, das ist wirklich, das lässt tief blicken.
Und das war's dann auch eigentlich schon. Das war das große Season 2 Update, mit dem man die Wartezeit überbrücken wollte, bis all der angekündigte Content, der ja eigentlich schon zu Release da sein sollte, endlich mal nachgeliefert wird. Sobald mal jemand dran arbeiten möchte. Nichts, aber auch gar nichts passt hier zueinander.
Sollte Infinite nicht auch ein Service-Game werden? Was ist denn mit den ganzen Service-Games eigentlich los? Da fehlt alles. Und der Service.
Gut durchdacht oder wurde zumindest ausreichend getestet. Der Modus ist gleichzeitig zu schnelllebig und zu langatmig. Der sich schließende Kreis ist gleichzeitig viel zu groß für das Gameplay und viel
zu klein. Out of service, ja.
Sowohl dich im Kreis als auch außerhalb vom Kreis zu spawnen, wären beides schlechte Ideen gewesen. Die Waffen-Sandbox wurde nie für diese Art der Verteilung designt. Selbiges gilt für die Power-Ups, besonders in dieser Anzahl. Es ist so ein Fall von Problemen, die so tiefgreifend sind, dass keine mögliche Lösung funktioniert hätte, weil der Modus niemals funktioniert hätte. Nicht so, nicht in diesem Spiel und schon gar nicht auf dieser Map. Später konnte man das Ganze dann auch endlich auf den anderen Big Team Karten spielen, was sicher besser war als das hier, aber auch nur knapp. Und seit dem neuesten Update ist er sogar tot. Er ist tot. Der Modus ist tot. Nicht, du findest keine Spieler mehr tot, das war nämlich vorher schon, sondern weg. Vollständig aus dem Spiel entfernt.
Okay, sie haben festgestellt, es ist einfach Crap gewesen.
343 Community Guru Sketch erklärte, es war bei weitem der am wenigsten gespielte Modus in Halo Infinite.
Ja, ach, warum wohl? Warum wohl? Weil er so gut war, oder wie?
Ich frag mich ja, wieso? Aber ganz ehrlich, was hatte man auch anderes erwartet? Apex oder PUBG-Zahlen ja sicher nicht, aber überhaupt Zahlen hätte man ja wohl gerne gesehen. Ist doch schön, wie man so viel Mühe, so ein bisschen Mühe und so viel Arbeit, kaum Arbeit investierte, nur damit der große neue Modus so hart floppte und man nicht...
Es ist wahrscheinlich einfach gewesen, dass man was im Trailer zum Zeigen hatte. Dass es nicht so erbärmlich ist, dass man nur eine Map irgendwie in 4 Monaten hinkriegt und alles andere verschieben muss.
Vorbereitet hatte.
4 Monate reicht ja noch gar nicht.
Nun, naja, Anfang September...
Das kam vor einem Jahr raus oder so.
...mit ein paar Neuigkeiten zurück. Und zwar einer neuen Roadmap, auf die man ganz sicher stolz war, die dem...
Ich erkenne da Parallelen zu Battlefield 2042. Die posten auch ganz viele Roadmaps und neue Stellen, wo sie Kisten platzieren wollen auf Maps. Aber passieren tut nichts.
Peinlichen Stand des Spiels aber nur noch weiter zementierte. Hey Leute, freut euch auf kaum Content. Und Season 3, die man damals schon verschoben hatte, nachdem man Season 2 verschoben hatte, die wurde nun noch weiter verschoben. Yay!
Moment.
Nun noch weiter verschoben.
Ist das 2023? Reden die von 2023? Ich meine, wer glaubt dort, dass dann überhaupt noch irgendjemand das auch nur mitbekommt, dass das. Das ist ja fast noch schlimmer als Battlefield 2042.
Oben. Yay! Erinnert ihr euch an die Koop-Kampagne, die schon zu Release da sein sollte? Die kommt nun im November, nur ein Jahr nach Release. Oder die Schmiede, die ebenfalls schon zu Release da sein sollte?
Ja, der Map-Editor.
Die kommt nun im November.
Na, mal gucken, aber auch wirklich.
Nur ein Jahr nach Release. Halo 3 wurde gerade 15 Jahre alt und zur Feier des Tages kündigten sie eine neue Map an, nämlich Pit, die nicht mehr aussieht wie Pit.
Die billig aussieht.
In der Schmiede.
Die mega billig aussieht.
Auf der schlechteren Halo 4 Version von Pit. Irgendwann nach November. Oh, und dann noch der Couch-Koop. Erinnert ihr euch noch an den Couch-Koop, den man nach Halo 5 nie wieder vergessen würde und der Day One sofort da sein sollte? Man hat es uns mehrmals versprochen. Ja, der wurde gecancelt. Man hat aus seinen Fehlern gelernt.
Sind ja wieder richtige Experten am Start bei 343,
ja. Man hat aus seinen Fehlern gelernt, man sieht es ja. 343 weiß mit Halo Infinite einfach, wie man liefert. Außer wenn es um Content geht, da nicht.
Ach du Scheiße, das ist ja noch... Das kratzt ja fast schon an Battlefield 2042 Fehler. Früher gab es eine Sache, wisst ihr, was der Unterschied war zwischen diesen Games und Games, guten Spielen von früher? Der Unterschied ist, dass die Leute früher Games gemacht haben, die sie selber spielen wollten. So, dass sie selber gerne gespielt hätten. Oder sie haben sie ja auch gespielt. Also Spieleentwickler haben ihre eigenen Games gespielt und das nicht zu knapp. Ich meine, es kann mir keiner erzählen, dass die bei DICE wirklich den Battlefield 2042 Grind gemacht haben. Während der Entwicklung. Im Leben nicht. Und die Halo-Entwickler wahrscheinlich auch nicht. Die meisten Entwickler nicht. Früher wurden Games entwickelt von Entwicklern, die das, was sie entwickelt haben, so gebaut haben, dass es was ist, was sie selbst gerne spielen würden. Oder spielen. Ugh. Oh Mann. Ja, das gleiche Problem habe ich auch. Es gibt immer mal wieder ein paar Sachen, aber es gibt halt nicht so diese krassen Grind-Games für mich, wo ich dann quasi schon auf der Arbeit überlege, Alter, wenn ich heimkomme, mache ich das an und dann wird eine Runde gebasht und so. Das habe ich nicht mehr. Das neue Monkey Island habe ich nicht gespielt, nee. Das soll an sich tatsächlich ganz gut sein. Es gab ja wieder einen riesen Hickhack um die Grafik, dass die ja doch irgendwie und nicht so doll und hier und da und da und die Fans haben sich betrogen gefühlt und was auch immer. Ja, das kann man so schwer sagen. Also, wenn man das nicht in Bewegung sieht. Soll tatsächlich nicht schlecht sein. Nee, in Diablo 4 habe ich keine Hoffnung. Ich habe generell in Blizzard Games auch keine Hoffnung mehr. Die haben doch die letzten Jahre über nichts hingekriegt. Das letzte wirklich, was sie hingekriegt haben, ist Overwatch 1, was sie jetzt wieder auch kolossal gegen die Wand gefahren haben. Und davor, 2013 oder so, StarCraft 2. Das Originale, von den Erweiterungen, ja. Naja. Ansonsten? Blizzard hat nicht wirklich was großartig auf die Reihe gekriegt. Die haben mehr gegen die Wand gefahren und verkackt die letzten Jahre über, als dass da was Gutes rauskam. Diablo 2 Resurrected. Ja, gut. Das stimmt. Das ist tatsächlich ganz okay geworden. Aber das ist jetzt ja nichts Großes Neues irgendwo. Warcraft 3 Deforged, ja. Also die World of Warcraft Erweiterung verfolge ich nur am Rande. Ich glaube, die Erweiterung, die die Leute gut fanden, war eigentlich nur Legion, oder? Die letzten Jahre über. Battle for Azeroth fanden die alle kacke. Die Warlords of Draenor fanden sie alle kacke. Was kam da sonst noch? Ich kenne mich mit VR-Addons nicht aus. Shadowlands fanden die meisten kacke, vor allem am Ende hin. Ich glaube, das war's. Ja? Mehr gab's die letzten Jahre nicht. Ja. Leute, muss pennen. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. See you.